Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
Ich bin aber ehrlich gesagt der Meinung, Landespolitik interessiert die meisten Leute leider gar nicht, aber Bundespolitik ist eher wie so eine Art Show geworden für die meisten Leute. Also man konsumiert Politik als Unterhaltung. Und um diese Unterhaltung zu liefern, passieren natürlich auch diese ganzen manchmal Schaukämpfe in Berlin dann ja tatsächlich auch, um diesen Unterhaltungswert irgendwie zu generieren. Das führt aber nicht zu Lösungen. Das heißt eigentlich, um eine gute Politik machen zu können, muss man halt auch einfach mal seine Ruhe haben können, um vernünftig zu arbeiten. Funktioniert aber nicht, weil man die Show irgendwie kriegen muss. Das größte Problem, was ich aber sehe, ist Kommunalpolitik. Also wir haben nächstes Jahr wieder Kommunalwahlen. Also da werden Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen, Kreistage, ehrenamtliche Bürgermeister werden ja alle gewählt. Und wir werden wieder erleben, dass wir viel zu wenig Leute haben, die sich engagieren. Keine Kandidaten, über alle Parteien hinweg, ne? Oder Wählergemeinschaften, was auch immer. Es wird wieder Orte geben, wo es noch nicht mal einen Kandidaten als Bürgermeister gibt. Und unser komplettes demokratisches Zusammenleben, das, was wir hier haben, das findet doch vor Ort statt. Das ist die Umgehungsstraße, die du angesprochen hattest. Das ist die Benennung von Straßennamen. Das ist der Kindergarten, die Schule, die ich irgendwie ausstatten möchte. Da erlebe ich Politik. Da weiß ich, wie es funktioniert. Und dieses Politikfeld ist aber so unterbeleuchtet und so wenig Leute engagieren sich dafür, dass wir unser Demokratie- und Politikproblem auf kommunaler Ebene lösen müssten. Und wenn wir das hinbekommen, bin ich fest davon überzeugt, würde sich das auf die anderen Ebenen sehr, sehr positiv auswirken.
Wie können wir Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam gestalten? Welche Themen bewegen die Menschen in unserem Land? Und vor allem, wie kann die Politik das Vertrauen der Bürger, die sich zunehmend von extremistischen Parteien angesprochen fühlen, zurückgewinnen? Diese Fragen versucht David Wulff tagtäglich zu beantworten. Der FDP-Politiker und Landtagsabgeordnete engagiert sich seit mehr als 20 Jahren in der Kommunal- und Landespolitik und hofft auf mehr politisches Engagement vor unserer eigenen Haustür, in den Städten, Kreisen und Gemeinden. Und damit moin und hallo zu einer neuen Folge des Wellenrauschen Podcasts. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich im Wellenrauschen Studio zusammen mit meinem Co-Host Hannes Lipka von der Gründungswerft mit David Wulff getroffen. Der 37-Jährige engagiert sich seit seiner Jugend bei den Liberalen und ist heute parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Im Wellenrauschen-Podcast Nummer 87 spricht der gebürtige Lübser über seine ersten Erfahrungen als Schülersprecher, später als Mitglied des Studierendenparlaments der Universität Greifswald und schließlich über seine politische Arbeit im Kreistag Vorpommern-Greifswald sowie im Landtag von MV. Dabei gibt der FDP-Politiker ungeschminkte Einblicke in den Alltag eines Politikers. Er erklärt anhand des Streits um das geplante LNG-Terminal auf Rügen, wie Parteien Themen setzen, um Kompromisse ringen und die Ergebnisse schließlich öffentlich präsentieren. Im zweiten Teil sprechen wir über die Startup-Landschaft in MV. Dabei erzählt David von der Gründung seines Softwareunternehmens, klärt über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer auf und verrät, welche Chancen Mecklenburg-Vorpommern als Vorreiter für grüne Technologien wie Wasserstoff hat. Also, jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 87 mit David Wulff. So, langes Vorgespräch heute, aber jetzt geht's los im Wellenrauschen Podcast. Heute mit wieder einer Special-Folge der Gründungswerft. Begrüße erstmal als Gast David Wulff, FDP-Politiker, Unternehmer, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmal hallo David, schön, dass es geklappt hat.
Moin Olli, moin Hannes, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich begrüße natürlich Hannes Lipka, heute wieder mein Co-Host von der Gründungswerft und wir werden uns heute ein bisschen aufteilen und ich hoffe, Hannes nimmt mir ein bisschen ab, weil meine Stimme ist doch arg angeschlagen, wie man hört. Die Erkältung hat zugeschlagen, aber wir schaffen das gemeinsam und kriegen heute wieder hier eine hoffentlich tolle Aufnahme hin. Und ja, es ist immer eine beliebte Einstiegsfrage, aber die kommt jetzt wieder von mir. David, du hast schon Podcast-Erfahrung, weil du hast mir nämlich vorhin erzählt, du hast jahrelang einen eigenen Podcast gehabt, in eigener Sache sozusagen, für dich geworben, ihn mittlerweile eingestellt, aber du warst fleißig und kennst dich richtig aus mit dem Medium-Podcast.
Es ist, also ich bin ja nicht nur ein großer Podcast-Hörer, also ich höre sehr viele verschiedene Podcasts, also vom Brotbacken bis hin zu den aktuellen tagespolitischen Geschichten. Und damals, was heißt damals, also ich habe einen kommunalpolitischen Podcast gemacht, weil ich mir so denke, naja klar, die Lage der Nation hatte mich damals inspiriert gehabt. Die haben also super schön irgendwie bundespolitische Themen aufbereitet und ich dachte mir so, ja, Ostsee-Zeitung und Nordkorea irgendwie so für die Kommunalpolitik und viele Leute lesen das nicht, die haben da irgendwie keinen Zugang dazu. Und für mich war Kommunalpolitik eigentlich immer sowas zentral Wichtiges in unserer Demokratielandschaft. Und ich dachte, okay, ich versuche es einfach mal den Leuten ein bisschen näher zu bringen und habe dann einfach mal angefangen. Und das war dann nach der Landtagswahl 2016. Genau, nach der Landtagswahl 2016. So, und also während der Landtagswahl war ich beim Radio 98.1 als Gast gewesen. Und die meinten dann so, ach, wir suchen eigentlich auch immer noch neue Formate und hast du nicht Bock, mal bei uns was zu machen? Und damals war auch noch eine Freundin von mir da irgendwie mit in der Chefredaktion gewesen. Und ich dachte mir so, also nee, wenn ich jetzt Politik hauptberuflich mache und das mit dem Landtagseinzug klappt, dann wird das nichts. Aber weißt du was, wenn ich jetzt nicht in den Landtag komme, dann melde ich mich nochmal, dann mache ich ganz gerne mal ein Format. So, und das war dann...
So kam es dann auch.
Also ich bin ja immer noch in der FDP. Das ist ja immer sehr spannend, ob man in den Landtag einzieht oder nicht.
Zumindest in Mecklenburg-Vorpommern.
Und dann habe ich 2017 habe ich dann angefangen mit Radio 98.1. Dort ein Studio, ein Format aufzulegen, habe dann eine Stunde immer gehabt und habe mich mit dem Thema Kommunalpolitik jeweils mit Gästen alle 14 Tage eine Stunde auseinandergesetzt und gesagt, okay, Bedingung ist, wenn ich das bei euch mache, möchte ich das ganz gerne als eigenen Podcast veröffentlichen. Ja. Und das hat mega viel Spaß gemacht, super Resonanz. Die Folgen sind auch immer noch auf betapolitik.de abrufbar. Da sind auch Sachen, die nicht tagesaktuell mit dabei. Also ich habe so Sachen erklärt mit, wie funktioniert denn so ein Bebauungsplan? Oder da habe ich das erste Mal gelernt, es gibt, man kann nirgendwo ein Haus bauen, wo es nicht eine Straße mit Straßennamen gibt.
Ah, okay.
Ja, das sind so Sachen, womit man sich...
Also ganz praktische Beispiele einfach auch,
genau,
wo man sagt, Politiker, das Vorurteil, die reden immer viel und man versteht eigentlich nur die Hälfte und schaltet nach einer Minute ab. Aber wenn man immer so praktische Beispiele nimmt, dann hört man auch zu und bleibt dabei, weil das ist ja das, was uns alle angeht dann eigentlich, oder viele.
Genau, und das war so die Idee damals gewesen. Dann immer so ein bisschen angereichert mit tagesaktuellen Sachen. Wenn dann mal eine Bürgerschaftssitzung in Greifswald oder eine Kreistagssitzung da war, habe ich mir dann quasi von der SPD oder von den Grünen, also damit man möglichst keine zu nahe große politische Nähe irgendwie unterstellen kann, haben wir gesagt, okay, wir gehen mal so die Tagesordnung durch und erzählen mal so aus unseren Perspektiven, warum sind wir dafür, warum sind wir dagegen, wie funktioniert das überhaupt? Und das war ein sehr beliebtes Format, würde ich fast sagen. Also ich habe regelmäßig Anrufe bekommen mit, oh, ich habe gerade meine Tochter irgendwie, wollte ich gerade von der Schule abholen, aber ich habe jetzt die letzten 10 Minuten noch im Auto gesessen und den Podcast zu Ende gehört, weil das dann irgendwie immer im Radio dann irgendwie noch lief oder so.
Ja.
Das freut einen natürlich.
Das ist die beste Resonanz, sage ich immer, die persönliche, weil man bei Podcasts ja oftmals die Schwierigkeit hat, dass es nicht live ist, beziehungsweise man jetzt nicht eine unmittelbare Resonanz, so wie bei YouTube, wo vielleicht direkt ein Kommentar drunter geschrieben wird. Das kann man jetzt auch machen bei Spotify unter anderem. Aber das ist, glaube ich, immer die beste Resonanz, wenn jemand einfach einen persönlich anspricht, sagt, ich habe deine Folge gehört. Das passiert hier ab und an auch mal. Und du hast, glaube ich, ganz gute Abrufzahlen gehabt, ne, dafür, dass es ein regionales Format war, und hast das aber, glaube ich, nach 2 oder 3 Jahren dann zeitbedingt einfach auch eingestellt dann.
Genau, das war dann nachher 2019, war halt die letzte Kommunalwahl, und da war das dann halt wirklich so, ich habe relativ kurz vor der Kommunalwahl gesagt, okay, ich möchte mich eigentlich nicht selber damit kompromittieren, wenn ich sage, ich mache jetzt hier irgendwie ein Medium über einen öffentlichen Kanal, meinetwegen auch, und dass mir irgendjemand unterstellt, ich mache jetzt einen Wahlkampf damit oder so, sondern das war nie mein Anliegen. Ich wollte halt einfach nur Politik näher bringen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich höre rechtzeitig vor der Kommunalwahl, mache ich mal einen Break. Wollte eigentlich nur für ein halbes Jahr aussetzen, aber nach der Kommunalwahl, dann war ich auch wieder im Kreistag und dann wurde ich da Fraktionsvorsitzender und
wieder mehr Verantwortung.
Dann war das wieder mehr Verantwortung, und dann dachte ich so, okay, ich muss das leider einstellen. Das war sehr schade. Also ich hatte auch einmal eine Begebenheit, also bei mir im Haus, wo ich wohne, wir haben da irgendwie einen Reinigungsdienst, und dann bin ich irgendwann morgens irgendwie die Treppe runter zur Arbeit, und dann war da jemand von der Reinigungsdienst, Sie sind doch Herr Wulff, oder? Ich so, ja. Machen Sie eigentlich nochmal mit Ihrem Podcast weiter? Ich habe den eigentlich immer so gerne gehört. Und das hat mich richtig total getroffen. Und da so, oh Mann, das tut mir so leid. Ich schaff's leider nicht mehr.
Abgefahren.
Das ist, cool. Also da geht einem natürlich das Herz auf.
Ja, schön, schön. Nimm mal unsere Hörer mit. Du bist, wenn man das jetzt, wie ich dich jetzt die paar Minuten hier kennengelernt habe, Politiker durch und durch. Also du lebst das auch wirklich. Du hast da Bock drauf. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der ja damit zusammenspielt, du bist einfach in der Region verankert, in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald, in deiner Heimat. Wie bist du dazu gekommen, dass auch schon relativ früh, muss man ja sagen, diese Begeisterung für Politik bei dir da war, dass du dich frühzeitig engagiert hast?
Das ist so ein bisschen... Ja, man stolpert da so rein, ne? Das ist eigentlich immer so der Klassiker. Also ich komme wirklich aus einem total unpolitischen Haushalt. Also meine Eltern interessieren sich nicht für Politik, meine Großeltern interessieren sich nicht für Politik und niemand in meiner Verwandtschaft interessiert sich für Politik. Außer das übliche, was machen die da oben schon wieder? Das ganze, also dieses klassische Rumgemecker, was man halt so...
ja, was man so kennt.
Was man so kennt, ne? Das hat ja jeder zu Hause.
Ja.
Und dann kam das, glaube ich, so ein bisschen über die Schule. Ich glaube, das kennt so jeder. Wie wird man Klassensprecher? Klassensprecher ist in der Regel immer derjenige, der als letztes sagt, ich nicht. Und irgendwie dachte ich so, naja, dann mache ich das halt. Und irgendwie hatte mir das so ein bisschen Spaß gemacht und bin dann halt auch irgendwie in den Schülerrat. Dann, also das war dann schon freiwillig mit rein und hatte halt einen sehr, sehr guten Freund, der sich auch so für das Thema Politik interessiert hat. So, dann macht man so ein bisschen Schulpolitik, dann... ist man halt irgendwie in der Schulkonferenz und setzt sich mit Lehrern und Elternvertretern auseinander und man merkt, dass man plötzlich irgendwie eine Stimme hat, dass man was bewegen kann. Also immer Sachen, die einen halt natürlich selber betreffen, ob das jetzt irgendwelche Projektwochen oder Raucherecken oder Schulhofgestaltungen ist oder so eine Sachen. Ich habe für mich gemerkt, das funktioniert. Und dann war das mal eine total blöde Begebenheit, ehrlich gesagt. Also mein Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Wir dachten uns, ach, wir machen mal eine eigene Partei. Die anderen Parteien sind doch alle doof. Und ich glaube, den Gedanken hatten schon viele Leute. Und dann kommt da eines Tages um die Ecke und sagt so, du, ich bin jetzt der SPD beigetreten. Ich sag so, was?
SPD? Ohne dich zu fragen.
Ohne mich zu fragen, ja. Also, er hat das noch nicht mal angedeutet. kommt dann wirklich so, sag ich, er ist jetzt der SPD beigetreten. So, das war erstmal ein Schock für mich. Und dann habe ich so, okay, ich muss jetzt irgendwie dann auch mal gucken. Dann habe ich mir wirklich alle Grundsatzprogramme, also nicht so diese tagesaktuellen Wahlprogramme, sondern so die Grundsatzprogramme von den Parteien mal zu Gemüte geführt und die FDP mit persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung. Das waren so Leitmotive, die für mich irgendwie immer funktioniert haben und für mich das Richtige waren. Und dann war das 2002, war eine 2002 war eine Landtagswahl.
Auf meinem Zettel steht hier 2-2.
Ja, ich glaube, 2002 war die Landtagswahl gewesen. Und da fand ich, hatte die FDP bzw. die Jungliberalen damals irgendwie total coole Plakatmotive gehabt, die mich ein bisschen mitgenommen haben. Und dann war das halt aus einem Jahrgang über mir. Das war halt der Sohn von dem FDP-Kreischef damals. So, und irgendwie hatte der so Kontakt und der meinte so, du interessierst dich doch irgendwie dafür und die jungen Liberalen wollen sich jetzt irgendwie nächste Woche in Parchim neu gründen. Also ich komme so aus dem mecklenburgischen Teil ursprünglich so.
Ah, okay.
Also ich habe in Lübster habe ich Abitur gemacht, das war damals Landkreis Parchim.
Ja. Und bist erst später nach Vorpommern dann sozusagen.
Genau, gemacht. Bin dann 2005 nach Vorpommern quasi in die Heimat.
Durchs Studium wahrscheinlich.
Durch das Studium, genau. Ja. Na, also mein Opa kommt so von der Insel Usedom, Trassenheide eigentlich, also die Ecke, und meine Mutter ist auch in Wolgast geboren. Die sind dann aber irgendwann halt nach Mecklenburg. Also ich bin wirklich in beiden Landesteilen wirklich komplett zu Hause. Ich fühle mich auch so zu Hause. So, aber damals war ich dann halt irgendwie da und meinte, komm, die jungen Liberalen gründen sich und gehen wir doch mal, wenn du Lust hast, geh doch mal hin. So, und irgendwie waren das gar nicht so viele Leute und irgendwie war ich dann Schatzmeister. Und
das ging auch schon. Ach, du bist gerade hier, mach mal bitte. Ja.
Also so, es klingt total bescheuert, ne? Aber das ist wirklich so. Gerade auf den Ebenen, man kommt irgendwie zusammen, du bist da irgendwie mit 6, 7, 8 Leuten, du willst einen Vorstand besetzen und du hast 8, 9 Plätze. So,
ja,
jeder, der da ist,
jeder dran.
Jeder kriegt halt was.
Ja.
Genau, und dann der damalige Vorsitzende, der ist nach, ich glaube, 4 Monaten oder 5 Monaten ist er dann irgendwie ausbildungstechnisch beruflich weggezogen. So, und dann war ich auf einmal Vorsitzender. So, und dann war ich irgendwie im Landesvorstand der jungen Liberalen, weil dann war zufälligerweise ein Landeskongress, wo Wahlen waren. Und ich dachte so, ach naja, ich kann mir das ja mal mit angucken. Ne? Und dann war ich plötzlich Beisitzer im Landesvorstand und dann dachte ich, ach na, dann kann ich der FDP auch gleich beitreten. Und jetzt bin ich 20 Jahre Mitglied in der FDP.
Jubiläum
dieses Jahr? Ja, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum.
Ja, da können wir noch
drauf anstoßen. So läuft das halt. Ne? Also das
ist krass.
In der Politik ist, also gerade so auf den Ebenen, wer anwesend ist,
ist gleich mit dran. Du bist hier, bleib, kannst gleich.
Ja.
Was willst du gerne machen?
So, und wenn man sich da nicht komplett nass anstellt, dann geht es halt eigentlich immer nur in eine Richtung.
War damals schon für dich dieses Verständnis, weil du sagtest, du konntest in der Schule oder im Schülerrat was bewegen, war das dann auch schon bei den jungen Liberalen, beziehungsweise dann, wo man ja dann wirklich so mit am politischen Tisch erstmal so mit saß, schon im Kopf so drin, ich mache das, um was bewegen zu können, oder kam das erst sozusagen, wenn man dann auch älter wird und wirklich merkt, ich entscheide vielleicht, wo die nächste Umgehungsstraße gebaut wird, wenn man dann im Kreistag sitzt oder im Gemeinderat im besten Fall, dass dieses Verständnis, da hat sich das erst so über die Jahre so sozusagen, weil man wird ja älter und ja. Vielleicht ist man am Anfang auch noch ein bisschen, ich sag's mal so, naiv geht man daran als junger Mensch, oder man ist vielleicht auch noch sehr Feuer und Flamme für eine bestimmte Sache, ne, sagt mit zu Anfang 20 so, ich bewege die Welt, ich reiß die Welt ein, ja. Wie war denn das bei dir gewesen?
Na, ich bin ja mit 16 eingetreten. Und also das natürlich hatte ich die Idee, ich will die Welt aus den Angeln heben und richtig was reißen, und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass ich gar keine Ahnung habe, wie es funktioniert.
Ja.
habe mich aber reingehängt. Das ist so, man, also in der BWL später, also ich habe ja dann gerade BWL studiert, war das dann so dieses Training on the Job. Na, also man ist halt irgendwie drin und man lernt halt so dabei, aber bei den Jungliberalen hatte ich halt immer die Möglichkeit gehabt, durch das hieß dann so politisch-programmatische Wochenenden oder so eine Späße, habe ich sehr viel gelernt. Also man hat schon sich Mühe gegeben, einen auszubilden, zu sagen, okay, wie funktioniert, was ist eine Satzung, wie funktionieren so politische Laufwege, was ist ein Antrag, was bewirkt sowas überhaupt und was sind so die formalen und vielleicht auch die non-formalen Wege. Und diesen Unterschied zwischen formellen Wegen und informeller Politik, das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Kniff in diesem Geschäft. Das habe ich zum Anfang natürlich nicht gewusst, aber das hat man dann so gelernt im Laufe der Zeit. Und wenn man das nachher so drauf hat, dann fängt es an, auch Spaß zu machen, weil man weiß, wie es funktioniert.
Wie die Mechanismen dahinter ja. Ticken. Das bedeutet, es gilt natürlich immer, einen formellen Weg einzuhalten. Das ist ja auch gewisse gesetzmäßig unterlegt. Und dann gibt es den informellen Weg, dass ich vielleicht mit dem X oder Y über bestimmte Dinge, einfach politische Dinge, um auch, und so läuft es ja im Großen dann wahrscheinlich auch, Dinge durchzusetzen.
Genau. Und ja. Das ist so dieses Spielchen, was dann im Laufe, was heißt Spielchen? Also man muss ja mal sagen, also Parteien und Politik, das ist etwas, was für unsere Demokratie unerlässlich ist. Und es ist schade, dass sich viele Bürger nicht so sehr damit beschäftigen, weil Parteien an sich sind ja eigentlich nur für das Thema Willensbildung und die Herausbildung von Kandidaten zuständig, wenn nachher die ganzen anderen Entscheidungen dann in den gewählten Gremien, also Stadtvertretung, Kreistag, Landtag, Bundestag.
Dann eigentlich passiert.
Passieren, ja. Ne? Aber dieses ganze im Vorfeld, da ist es ja dieses Diskutieren und man guckt irgendwie mal nach einer Lösung, ringen. Und da passiert schon ganz, ganz viel. Aber wenn man nicht in der Lage ist, die formellen Wege einzuhalten, dann hat man eigentlich schon verloren. Wenn man aber nur den formellen Weg geht, findet man keine Mehrheiten. Kommt's nicht weiter. Ja. Mhm. So eine Demokratie heißt, man muss irgendwie für seine Ideen werben, man muss Mehrheiten finden. Und dann sind wir auch noch eine Wahldemokratie. Das heißt, man braucht eine gewisse Öffentlichkeit für seine Ideen.
Sonst gewinnt man keine Wahlen.
Sonst gewinnt man keine Wahlen.
Damit hat man keine Mehrheiten und kann wiederum nichts bewegen oder weniger bewegen.
Ja. So, und das ist alles so leicht dahingesagt. Und wenn man das jetzt vielleicht so hört, denkt man so, ja, na klar, völlig logisch. Aber wenn du mit 16 anfängst und denkst so, ich mach das schon, dann kommst du sehr schnell an deine Grenzen.
Nun sind wir ja hier, wie gesagt, in der MV und wissen ja, dass die Liberalen in der MV, hätte bald gesagt traditionell, aber schon seit einigen Jahren auch einen schweren Stand haben. Wie siehst du es mittlerweile? Klar, du bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei und auch Landtagsabgeordneter. Wie schwierig ist es in der Opposition oder auch generell in den einzelnen Gremien dann auf kommunaler Ebene Dinge dann auch anzuschieben und zu bewegen? Es reicht ja mitunter vielleicht nicht, immer nur zu sagen, ja, das geht so nicht, das prangern wir an, das müsst ihr anders machen, die typische Oppositionsarbeit, sondern man will ja eigentlich auch gestalten. Ist man da immer im Prinzip in diesem Dilemma irgendwo?
Absolut.
Ja.
Kann ich vielleicht nochmal kurz den Tick ausholen? Also ich bin ja dann 2011 hatte ich ja dann mein erstes Kreistagsmandat im Landkreis Vorpommern-Greifswald. So 2011, das muss ich überlegen, da war ich dann so Anfang 20. Und ich glaube, ich war ein sehr unangenehm Kommunalpolitiker zu der Zeit. Also es waren wirklich Leute, die mochten mich nicht, weil ich war vorlaut, ich war fordernd. Ich habe gesagt, das, was ihr macht, ist alles scheiße.
Jung und wild, so soll es sein.
Ja, ja, ja. Und ihr reitet uns ja alle in den Abgrund und mit dieser Finanzpolitik, also da werden meine Kinder noch nicht mal aus diesem Schuldenberg rauswachsen. Das ist natürlich, das war meine absolute Überzeugung. Damit kommt man aber nicht weit. Und ich habe durchaus gelernt, auf dieser Klaviatur vielleicht ein bisschen anders zu spielen, weil wenn man freundlich ist und kooperativ, dann funktioniert das anders. Und auf kommunaler Ebene, das ist für mich etwas, was ich gelernt habe, was ich finde, alle Kommunalpolitiker beherzigen sollten. Kommunalpolitik heißt kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, es gibt da keine Regierung und Opposition und man ist nicht da, um irgendwie auf alle anderen einzudreschen und zu schimpfen. Die Idee hinter der kommunalen Selbstverwaltung ist ja, ich als Mitglied der Stadtvertretung oder des Kreistages bin Teil der Verwaltung, also bin ich auch angehalten, mit der Verwaltung zu arbeiten. Und als ich das begriffen habe, habe ich das auch gemacht. Und plötzlich standen die Türen alle ganz anders offen. Also dann ist man halt auch mal mit Amtsleitern und Abteilungsleitern mit dabei. Und die erzählen dann auch die Hintergründe, warum ist irgendwas wie und warum ist das anders. Und dann hören die auch auf einen und sagen, naja, ich habe jetzt hier folgende Ideen, können wir das nicht so oder so machen? Und dann...
Dann kann man auch dann mitgestalten.
Dann kann man auch mitgestalten. Ja. Ja. Und wenn man in dieser Fundamentalopposition und ihr seid alle Doof-Rolle ist, ja, dann mag man halt seinen Zeitungsartikel bekommen, dann mag man seine Öffentlichkeit bekommen und vielleicht auch ein paar mehr Wählerstimmen, aber ich kriege nichts gestaltet. Ich kann nichts machen. Und wenn ich das jetzt mal für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo ich dann jetzt ja noch seit 12 Jahren im Kreistag sitze, wir sind kurz davor, schuldenfrei zu sein. Wir haben unsere Altfehlbeträge in der letzten Kreistagssitzung, haben unsere Altfehlbetragsumlagesatzung, also die Satzung, die sagt, so wie wir unsere alten Fehlbeträge aus den Vorgängerkreisen abbauen, wir haben die weg. Und wo ich sage, doch, da habe ich irgendwo auf politischer Ebene auch mitgearbeitet und geguckt, dass wir eine solide Finanzpolitik haben. Und das macht mich unglaublich stolz, sowas erreicht zu haben. Und natürlich, das steht in keiner Zeitung. Das ist nirgendwo nachzulesen. Man kriegt keinen Ruhm dafür. Aber das ist etwas, wo einem schon das Politikerherz aufgeht. Und das vielleicht jetzt in die Ebene der Landespolitik zu schlagen. Es sind ja alles Profis da. Also fast alles. Sind nicht alle Profis, aber ich sag mal, die Leute, die...
Manch andere wachsen noch hinein.
Manche wachsen noch hinein, aber ja. Gehen wir mal davon aus, das sind alles Profis. Das heißt, die wissen genau, wie das halt läuft. Es gibt so politische Hauptkampfthemen, möchte ich mal sagen, sowas wie Gebäudeenergiegesetz, sowas wie das Tariftreuegesetz der Landesregierung oder weiß nicht was, ne, wo jeder seinen öffentlichen Flock eingeschlagen hat und jeder nur für das steht, was er öffentlich bekannt gegeben hat. Aber es gibt für jedes große Thema 100 kleine Themen, die nicht in der Zeitung stehen, die nicht im Radio laufen, die völlig egal sind. Und da redet man ganz normal miteinander. Also ob jetzt Regierung oder Opposition, ich kann als Abgeordneter, kann ich zum Minister gehen oder zum Staatssekretär oder zum Abteilungsleiter und sag so, mir ist jetzt das Thema Katastrophenschutz ganz, ganz wichtig. Also ich bin auch im Katastrophenschutz ja auch engagiert und ja. Ich sehe, wir haben da ganz große Defizite und ich sag, wir müssen da jetzt was machen. So, und dann versuche ich erst so auf der netten Art und Weise ein bisschen was voranzugehen und spreche die Themen an. Dann sagt der Innenminister, nein, das können wir nicht oder das machen wir schon. Das ist doch jetzt irgendwie unwichtig und machen wir nicht so. Und dann bohrt man weiter. Und irgendwann stellt sich dann der Innenminister hin und sagt so, übrigens, wir machen jetzt das und das. Dann gucke ich so, Moment, das ist doch mein Forderungskatalog gewesen.
Also man hat vielleicht was bewegt, aber er hat es halt für sich verkauft.
Genau.
Das ist dann auch wieder Politik. Aber ist das echt so, finde ich total spannend, dass diese Themen, die ihr uns jetzt zum Beispiel, stehen ja hier auch zum Teil auf dem Zettel, alle umtreiben, also sagen wir mal auf Flüchtlingspolitik, alles das, was polarisiert, wo sofort auch die Zeitungen, die Medienschaffenden draufspringen. Natürlich Heizungsgesetz, Energiewende ist das große Thema. Dann das, was hier auch drauf steht, natürlich der LNG-Terminal oder die LNG-Terminals, die geplanten. Natürlich sind das auch Themen, die Menschen in MV bewegen. Aber das klang jetzt so ein bisschen so, es sind diese öffentlichen Themen oder diese A-Themen und dann haben wir da die B- und C-Themen.
Ja. Ja. Und das funktioniert auch bei diesen großen öffentlichen Themen. Also nehmen wir mal das Thema LNG. Ich habe die Uhr jetzt gar nicht im Blick, aber also gehen wir mal in dieses LNG-Terminal vor Rügen rein. Das, was jetzt passiert, was man in der Zeitung liest, da steht, die Landesregierung hat einen Forderungskatalog aufgemacht gegenüber der Bundesregierung und möchte folgende Sachen machen. So, und wenn man jetzt chronologisch mal guckt, wer denn zuerst einen Forderungskatalog aufgestellt hat, dann war ich das. So, also das ist, ich habe mir auch von vornherein die Gedanken gemacht, okay, was funktioniert nicht. Ich habe rumtelefoniert mit allen möglichen Betroffenen. Ich habe mich auch mit natürlich auf der Insel Rügen mit den Leuten unterhalten. Ich war auch bei diesen Runden mit Habeck und Scholz auf der Insel mit dabei. Ja. In Lubmin mit der Regas, die da ja schon dieses LNG-Terminal da betreiben, hat man das angeguckt, war von da, hat man den Eigentümern gesprochen und auch mit dem Bürgermeister vor Ort, wie das alles läuft. Man muss sich ja schlau machen. Und also, naja, also eigentlich macht dieses Terminal vor Rügen absolut Sinn. Also zum einen teile ich die Einschätzung von Habeck, der sagt, wir brauchen die Reserven, falls mal was schief geht. Und zum anderen denke ich mir so, naja, da ist ein Industriehafen und wenn wir das schon machen, dann möchte ich aber auch, dass wir hier im Land was davon haben. Also okay, was könnten wir denn, also was würde dazu passen, dass wir in Zukunft was davon haben? Für mich ist das Thema Wasserstoff ganz, ganz wichtig. Und ich sage, Wasserstoff ist eigentlich die große industriepolitische Chance für Mecklenburg-Vorpommern, abseits vom Tourismus ernsthaft was bewegen zu können, um wirklich komplett neue Chancen hinzukriegen. Und wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, da ein festes Wasserstoffterminal hinzubekommen, eine Infrastruktur aufzubauen, dann werden wir uns alle anderen wieder überholen. Also warum nutze ich dann, also jetzt ist die politische Denke dahinter, warum nutze ich nicht den Wunsch der Bundesregierung, bei uns dieses Flüssiggasterminal zu bauen und sagen, okay, wir machen das meinetwegen 5, 8, 10 Jahre, aber danach wird hier der Schalter umgelegt und dann ist das hier alles Wasserstoffimport. Und ihr bezahlt das bitte.
Ja, und auch noch ein paar andere Gegenleistungen. Das habe ich natürlich auch aus dem Zeitungsartikel mir schon rausgesucht. Aber das ist dann eben auch wieder Politik des Verhandelns, zu sagen, okay, das Ding kommt, das muss jetzt halt für einen, hoffentlich, sage ich jetzt auch mal dazu, begrenzten Zeitraum sein. Einfach um auch diese Energiewende hinzukriegen, um diese Engpässe, die ja nun mal da durchs fehlende Gas bestehen, irgendwie zu kompensieren. Aber dann bitte Energiewende, Wasserstoff für Rügen, Ausgleichsmaßnahmen, eine Ortsumgehung, waren ja jetzt nur mal Vorschläge von dir, das ist ja Lärmschutzmaßnahmen, Thema Munitionsbergung, stand irgendwie auch drin, kurz bevor dann tatsächlich dieser Kongress in Wismar war, zur Munitionsbergung in der Ostsee, wo, naja, zumindest sich die Anrainerstaaten darauf mal verständigt haben, dass was passieren soll, ob es dann passiert, werden wir sehen. Auch da wieder verhandeln und das Beste herausholen.
Ja, das. Also am Ende ist es ja wirklich so. Also man kann jetzt sagen, die Bundesregierung macht das halt einfach, man kann sich auf die Hinterbeine stellen und es kommt und wir haben nichts davon. Oder wir versuchen das irgendwie proaktiv anzugehen und machen eine gute Lösung draus. Und ich für mich beanspruche zumindest immer, ich möchte eigentlich einer von diesen pragmatischen Politikern sein. Also ich möchte keiner von den Fundis sein, der sagt, so und nicht anders. Weil ich glaube, so kommt man halt nicht weiter. So, und das Forderungspapier, was ich da dann zusammengestellt habe, das habe ich natürlich auch aus den Gesprächen heraus entwickelt. Habe das bei mir in der Partei auch abgestimmt, ne? Also dass man da natürlich auch einen Rückhalt für hat. So, und das Papier war zuerst draußen. Und natürlich nimmt man das auch in der Staatskanzlei und im Wirtschaftsministerium und sonst wo in Schwerin wahr. Die gucken sich das natürlich auch an und nehmen natürlich auch Anregungen auf. Geht natürlich keiner hin und sagt so, also was der Herr Wulff da vorgeschlagen hat, das finden wir so klasse, wir machen das genauso, wie Herr Wulff gesagt hat. Das wird ja nie passieren.
Ist klar, so läuft dann auch Politik des Verkaufens. Aber wichtig ist ja, seine Vorstellung, die man hat, dann einzubringen. Und wenn sie dann am Ende auch umgesetzt werden und auch wirklich die Insel was davon hat, ist es doch super. Genau. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem ganzen politischen Thema, würde mich wirklich interessieren, weil wir natürlich auch, nicht nur, aber auch in der MV, ja, mit extremistischen Tendenzen, mit vielen Polarisierungen zu tun haben und mit einer gewissen Politikverdrossenheit. Man sieht es häufig auch erst an den Wahlergebnissen. Was glaubst du, was ihr die Politik tun kann, einfach auch mittel- und langfristig, dass wieder mehr Interesse für Politik auch bei jungen Menschen, weil ich glaube, wir leben in einer viel politischeren Zeit als zum Beispiel, wo ich groß geworden bin. Ich bin ja nun auch so ein typisches Kind der 90er Jahre nach der Wende. Also ich war zur Wende war ich 10 und ich habe die 90er Jahre als total befreiend empfunden. Also es gab, natürlich gab es auch Probleme auf der Welt, aber man hat es nicht so empfunden, zumindest in seinem mitteleuropäischen Raum. Und ich finde aber in den letzten Jahren, wenn ich jetzt in dem Alter wäre, 16, 17, 18 jetzt zur Zeit, es ist extrem politisch, es sind extrem politische Zeiten, was eben auch mit dem Ukraine-Konflikt nicht nur, wir haben einen Krieg in Europa, zusammenhängt mit der Energiewende etc. pp. Siehst du das auch so und ja, was muss die Politik tun, damit auch wieder mehr Interesse für Politik entsteht? Oder entsteht die vielleicht gerade?
Naja, es ist, also es gibt da
so ein weites Feld.
Mögest du in spannenden Zeiten leben?
Ja.
Ich denke, wir leben wirklich in krass spannenden Zeiten. Also das, was momentan abgeht, also eine Krise folgt auf die nächste. Wir haben international Umwälzungen, die es dann wahrscheinlich auch seit 1990 in der Art nicht gegeben hat. Und wir werden diese Auswirkungen alle bei uns spüren. Dann haben wir das ganze Thema Klimawandel, was natürlich reingeht bis in jeden Privathaushalt. Also nochmal das Gebäudeenergiegesetz, ne? Das ist ja irgendwie ein Teil. Oder verbieten wir jetzt alle Verbrennermotoren? Ab 2035 gibt es halt keine Neuzulassung mehr mit Verbrennungsmotoren, die nicht mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden.
Also,
diese sogenannten E-Fuels, ja, das nochmal genau mit einzuwerfen. Und das betrifft uns irgendwie alle. Und ich denke, man, weiß nicht, ich bin ja ein bisschen befangen. Also ich würde sagen, jeder sollte sich politisch engagieren. Man hat aber einen gewissen Frust auf die Parteien, was sich auch bei den Wahlergebnissen und Umfragewerten für die AfD hier und da mal widerspiegelt. Weil unser politisches System kompliziert aufgebaut ist. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, die Aufgabe der Partei ist eine völlig andere als Parlament oder Regierung. Und in der Regel wissen die Leute gar nicht,
das wird gar nicht so wahrgenommen,
wo die Unterschiede sind.
Ja.
Das heißt also, dass ich jetzt als Oppositionsfraktion im Bundestag oder im Landtag auch verfassungsmäßig eine völlig andere Aufgabe habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine regierungstragende Fraktion bin und dass die Regierung, also die Minister im Wesentlichen nochmal eine völlig andere Aufgabe haben, das differenziert keiner. Das ist, finde ich, ist problematisch, es ist aber auch kompliziert und das führt zu einem gewissen Frust, weil ich als Partei artikuliere ich natürlich meine Interessen. So, und dann bin ich aber als Fraktion in der Opposition in einem Parlament. Und dann heißt es, warum meckern denn die ganze Zeit da nur? Also ja, irgendwie ist das unser Job. Wir müssen aufpassen, dass die anderen ihren Job richtig machen. Und die anderen versuchen auf der anderen Seite ihren Job richtig zu machen. Was natürlich unter den Gegebenheiten auch nicht immer funktioniert. Und das führt halt zu Frustpotenzial an der Stelle.
Aber das ist auch Demokratie. So sollte eigentlich Demokratie ja funktionieren, ne? Dass man belebenden Prozess hat. Einfach das Meinung gegen Meinung, am Ende kommt man im besten Fall zu einer Lösung oder zu einem Gesetz und zu einer Umsetzung und das wird, glaube ich, von vielen Bürgern auch so wahrgenommen, aber eben von vielen, die nehmen das halt nicht wahr und es geht ja nicht darum, gleich in eine Partei einzutreten oder sich selbst politisch aktiv zu engagieren, sondern es wird ja schon mal reichen, zur Wahl zu gehen.
Das würde helfen, aber die meisten Leute sagen, bringt ja nichts.
Ja.
So, oder das, was da im Angebot ist, gefällt mir nicht oder also Politik ist ja auch extrem frustrierend. Also ich sag mal, wir haben das ja als FDP 2013 auch mal knallhart erlebt. Davor eines der besten Wahlergebnisse aller Zeiten, riesen Steuersenkungswahlkampf, passiert ist am Ende nichts. Wir haben die Quittung dafür gekriegt, sind aus dem Bundestag geflogen. Aber die Enttäuschung bei den Wählern muss man an der Stelle ja auch irgendwie anerkennen. Die sagen so, ich bin zur Wahl gegangen, ich habe da mein Kreuz gemacht und was haben die von dem, was sie vorher versprochen haben, umgesetzt? Nichts. So, das ist ein Problem. Und wenn ich mich selber in der Politik engagiere, ich habe das jetzt vielleicht so ein bisschen flapsig erzählt, wo ich sage, na, ich habe hier und da mal ein paar Ideen und freue mich am Ende, wenn es irgendwie aufgreift und umsetzt. Aber das ist natürlich auch extrem frustrierend, weil ich beschäftige mich ja den ganzen Tag nur mit Leuten, die tendenziell eine andere Meinung haben als ich. Und wenn ich dann mal eine gute Idee habe und die Idee auch gut finden oder vielleicht sogar selber auf die Idee gekommen sind, dann bekomme ich niemals eine Anerkennung dafür. Das ist frustrierend. Und wenn ich das irgendwie auf Parteiebene mache oder kommunal, dann macht man sich halt irgendwie tolle Gedanken und versucht vielleicht mal ein Papier zusammenzustellen. Und dann geht das irgendwie so in diesem Apparat seinen Weg. Und am Ende, wenn ich Glück habe, steht in einem großen Papier ein Satz von dem, den ich mal reingebracht habe. Meistens aber gar nicht. Also irgendwie anders formuliert und verklausuliert, aber das frustriert natürlich.
Verstehe.
Aber das ist irgendwie, das ist dann Demokratie.
Ja. Oppositionsarbeit und überhaupt politische
Politische Arbeit
tagtäglich. Und ja, vielleicht muss man Politik wieder, das ist immer so einfach gesagt jetzt von mir, als Politik-Laie spannender gestalten, offener gestalten, die Bürger mehr mitnehmen, keine Ahnung, aber es passiert ja auch schon in vielen Foren.
Weil da kann man ja, glaube ich, vortrefflich drüber streiten, welchen Weg man da irgendwie gehen sollte. Ich bin aber ehrlich gesagt der Meinung, also so Landespolitik interessiert die meisten Leute leider gar nicht, aber Bundespolitik ist eher wie so eine Art Show geworden für die meisten Leute. Also man konsumiert Politik als Unterhaltung. Und um diese Unterhaltung zu liefern, passieren natürlich auch diese ganzen manchmal Schaukämpfe in Berlin, dann ja tatsächlich auch, um diesen Unterhaltungswert irgendwie zu generieren. Das führt aber nicht zu Lösungen. Das heißt eigentlich, um eine gute Politik machen zu können, muss man halt auch einfach mal seine Ruhe haben können, um vernünftig zu arbeiten. Funktioniert aber nicht, weil man die Show irgendwie kriegen muss. Das größte Problem, was ich aber sehe, ist Kommunalpolitik. Also wir haben nächstes Jahr wieder Kommunalwahlen. Also da werden Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen, Kreistage, ehrenamtliche Bürgermeister werden ja alle gewählt. Und wir werden wieder erleben, dass wir viel zu wenig Leute haben, die sich engagieren. Keine Kandidaten, über alle Parteien hinweg, ne? Oder Wählergemeinschaften, was auch immer. Es wird wieder Orte geben, wo es noch nicht mal einen Kandidaten als Bürgermeister gibt. Es wird und unser komplettes demokratisches Zusammenleben, das, was wir hier haben, das findet doch vor Ort statt. Um Politik erlebbar zu machen, ist das Kommunalpolitik. Das ist die Umgehungsstraße, die du angesprochen hattest. Das ist die Benennung von Straßennamen. Das ist der Kindergarten, die Schule, die ich irgendwie ausstatten möchte. Da erlebe ich Politik. Da weiß ich, wie es funktioniert. Und dieses Politikfeld ist aber so unterbeleuchtet und so wenig Leute engagieren sich dafür, dass wir unser Demokratie- und Politikproblem auf kommunaler Ebene lösen müssten. Und wenn wir das hinbekommen, bin ich fest davon überzeugt, würde sich das auf die anderen Ebenen sehr, sehr positiv auswirken.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass da der Fokus ganz falsch gesetzt wird, weil man fängt ja ein Haus auch nicht an, am Dach zu bauen, sondern man fängt ja mit dem Fundament an. Und für mich ist Kommunalpolitik das Fundament.
Ja.
Aber anscheinend ist der Fokus dann eher bei dieser Show, die dann oben in Berlin stattfindet. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es da heißt, die da oben oder so. Ne? Und häufig, finde ich, wirkt das auch immer wie so ein Konkurrenzkampf, sogar zwischen den Parteien, die regieren, wo man sich denkt, naja, ihr habt euch ja eigentlich zusammengefunden, um zusammen Deutschland voranzutreiben. Und dann, wir hatten ja das erste ostdeutsche Startup-Forum und eine Politikerin, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, die hat auf jeden Fall auch gegründet, wurde dann auch eingeladen. Die war dann noch bei der ganzen Thematik zum Thema Heizungsgesetz von Robert Habeck. Und dann hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dann gegenseitig wieder, dass er konkurrierend war. Und das war ja auch eine sehr emotionale Stimmung. Und dass das nicht so ein Miteinander ist, sondern eher so ein, ja, Showkampf.
Ja, wobei bei dem Beispiel, da prallen wirklich unterschiedliche Vorstellungen aufeinander.
Hm?
Die muss man dann halt auch austragen. Man muss sich am Ende trotzdem wieder vertragen können.
Ja.
Es sind aber nicht alle Leute in der Lage, sich hinterher wieder zu vertragen.
Wahrscheinlich auch sehr viele große Egos.
Ja. So, und auf kommunaler Ebene ist es halt völlig anders. Also auf kommunaler Ebene spielen Parteibücher oder so eine Geschichten viel, viel kleinere Rollen. Ne, weil da sitzt man mit seinem Nachbar in einem Gremium, ne? Also, oder mit den Kollegen aus dem Sportverein oder aus dem Karnevalsclub oder so sitzt man halt da irgendwie zusammen und versucht halt was zu bewegen. Und das ist ein völlig anderes Level auf kommunaler Ebene und da muss man sich halt hinterher in der Dorfkneipe auch wieder treffen können oder beim Grillfest und miteinander reden. Und auf Bundesebene, es ist ehrlich gesagt, es ist ja manchmal auch so. Also da macht man halt diese Show und da gibt's halt persönlich Menschen, die sich mögen und dann auch mal ein bisschen was auskaspern, auf Fachebene auch irgendwie gut miteinander können. Und der Rest ist halt, ja, wie gesagt, man muss es machen, um seine eigene Position so darstellen zu können, dass man bei der nächsten Wahl natürlich die Stimmen dafür auch wieder bekommt. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich politisch keine Relevanz mehr, dann habe ich nicht die Stimmen, um das, was ich machen möchte, umsetzen zu können. Und das ist ein Teufelskreis an der Stelle. Und den kriegt man schwer durchschlagen.
Aber total interessant. Und man spricht aber ja nicht umsonst von der Basis, ne? Also der Parteibasis, aber eben auch der Basis in der kommunalpolitischen Arbeit. Leute, engagiert euch einfach wieder mehr und sei es eben im Gemeinderat, ja. Das ist ganz klein. Ich wohne auch in einem kleinen Dorf. Ich wette, ja, wenn sich da jemand melden würde, der sofort sagen, ja, jetzt will ich mal Partei. Man muss ja das nicht, glaube ich, zwangsläufig sein, eine Partei, oder man kann ja auch eine unabhängige Wählergemeinschaft, man kann Einzelbewerber sein. Engagiert euch da und so fängt Politik im Kleinen an. Ich glaube, Hannes, wir können vielleicht super überleiten über das Thema, wie David den Spagat hinbekommt zwischen Politik und Unternehmer sein. Er ist ja auch noch Unternehmer, weil ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen auch als Learnings für die Gründungswerft, kann er uns vielleicht noch ein bisschen was vermitteln.
Sehr gerne. Wir waren ja mal bei dir eingeladen im Landtag und da hast du mal deine Woche gezeigt und die war ja wirklich von morgens bis abends komplett voll gepackt und dann hattest du vorhin noch erzählt, dass du nebenbei noch ein Unternehmen am Leiten bist und das finde ich doch sehr spannend, weil ich doch einige kenne, die schon ja grundsätzlich mit einer Sache überfordert sind und du hast ja quasi zwei sehr, sehr anspruchsvolle Jobs. Wie machst du das?
Naja, irgendwas leidet immer. Das, ja. Das muss man wirklich so ehrlich sagen. Also ich bin von Herzen gerne Gründer aus Leidenschaft. Mhm. Ich habe mein erstes Unternehmen oder meine erste Unternehmung habe ich ja schon zu Schulzeiten mit Schulfreunden gegründet und bin dann halt auch wieder 2005 bin ich ja nach Greifswald zum BWL-Studium gegangen und gleich im ersten Semester gab es einen total tollen Gründungswettbewerb, wo ich dann auch teilgenommen habe und den auch gewonnen habe. Ich glaube, 750 Euro Preisgeld gab es damals. Das war auch total cool, hat auch mega viel Spaß gemacht. Und das war eigentlich immer so meine Leidenschaft. Es hat total Spaß gemacht, Sachen aufzubauen und zu gründen. Aber 2005, 2006, da gab es noch keine Gründungsszene. Da gab es keine Gründungswerf. Da gab es keinen, mit dem man sich austauschen konnte. Und das ist ein Problem. Und ich ja von der Zeit her 16 Jahre, also mein Unternehmen, was ich jetzt ja noch habe, das habe ich jetzt auch schon seit 16 Jahren. Also ist in dem Sinne kein Startup mehr. Als dann klar war, okay, für mich geht's nach Schwerin in die Politik, musste ich halt gucken, okay, wie kriegt man das organisiert? Und habe dann jemanden gefunden, der für mich quasi vor Ort die Stellung hält und das Geschäft am Laufen hält. Aber das ist natürlich so, wenn dann der Gründer und Geschäftsführer und der Chef dann irgendwie nicht da ist, leidet das Unternehmen natürlich auch drunter. Also zum einen hat das natürlich auch ein bisschen was mit Motivation bei den Mitarbeitern zu tun, weil, okay, jetzt ist der Typ, der die ganzen letzten Jahre irgendwie immer so vorne weggegangen ist und den Kran gezogen hat, der ist gar nicht mehr ansprechbar, der ist gar nicht mehr da oder den kriege ich irgendwie alle zwei Wochen nur mal kurz in einem Call zu hören oder einmal im Monat hockt er im Büro und macht Buchhaltung oder sowas. Ne? Und das ist dann natürlich total bescheuert für die Mitarbeiter und ich verstehe das total und das leidet. Aber ich muss sehen, wie es sich am Ende halt ausgeht. Ne? Also das irgendein Tod muss man am Ende dann leider irgendwie immer sterben. Das ist total schade. Aber irgendwann ist das mit der Politik ja auch wieder vorbei und dann, da ich ja gerne gründe ich im Zweifel nochmal neu.
Woher kam das mit dem Gründen bei dir? Also diese Leidenschaft, diese Passion?
Das ist auch total schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Da habe ich gar keine so spannende Geschichte hinter. Weil auch da, ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt oder sowas. Ich glaube, das kommt eigentlich eher so aus dieser Motivation, aus dieser Leidenschaft heraus, was machen zu wollen. Und für mich war so Schlüsselereignisse durchaus, wo ich sage, viele von meinen Freunden nach der Schule haben das Bundesland verlassen. Und damals war es halt einfach so, wo man gesagt hat, hier in diesem Bundesland kann man ja nichts machen und das geht ja irgendwie nicht. Und zum einen wollte ich nie weg. Also ich war zwischendurch immer ein paar Monate weg und ich habe schon ein bisschen was von der Welt gesehen, aber eigentlich habe ich gesagt, so nee, ich will dazu beitragen, dass es in diesem Land vorangeht. So das eine, auf der einen Ebene halt politisch und auf der anderen aber auch natürlich nicht nur sagen, wie man es machen könnte, sondern halt auch selber machen. Und ich hatte ein Unternehmen mit 13 Mitarbeitern, wo ich sage, okay, ich gebe 13 Menschen in diesem Land hier eine Perspektive, war für mich immer eine ganz große Motivation. Und irgendwie hatte ich mehr Spaß, Sachen auszuprobieren und ich brauche eine Struktur, ich brauche einen Stundenplan und muss da irgendwie durchgehen, sondern ich hatte eigentlich immer Spaß, auch mal in unsicheren Lagen zu guten Ergebnissen zu kommen, dieses spontane Improvisieren und nichts vorgegeben, sondern auf der grünen Wiese Sachen machen zu können. Das hat mich einfach irgendwie immer gereizt. Ja, cool. Und so gründet man halt das eine oder andere Unternehmen.
Was hast du damals bei deinem Ideenwettbewerb? Was war da deine Idee?
Wir haben Kunst verkauft.
Kunst?
Ja, also das Setup von diesem Wettbewerb, ich finde schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich fand das total genial. Mhm. Pro Teammitglied, also man konnte ein Team 2 bis 4 Mitglieder bilden und pro Teammitglied gab es 3 Euro Startkapital. Also Cash in die Hand. So, wir waren 3 Teammitglieder, das heißt, wir hatten Cash auf der Kralle 9 Euro. Und die Aufgabe war es, mit diesem Startkapital ein Unternehmen zu entwickeln und, ja cool. Und sogar Geld zu verdienen. Ne? Also es war irgendwie nicht auf dem Papier, sondern die Aufgabe war richtig, in der Praxis was zu machen. Und ich habe halt Kunstabitur, also Grundkurs zumindest gemacht und hatte irgendwie so ein Faible für Kunst einfach auch immer gehabt. Und dachte mir so, also meine Kunstlehrerin hat zu mir beim Abitur gesagt, ich soll irgendwas mal mit Kunst später machen. Er sagt, naja, ich kann ja Kunst verkaufen. So, und dann sind wir halt zum Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald, also das Kunstinstitut, und haben ein paar Studenten angesprochen, gefragt so, hey, habt ihr irgendwie nicht Bock, eure Kunst zu verkaufen? Wir machen einen Katalog. Und dann sind wir halt zu Einzelhandelsläden, also Modeläden in Greifswald in der Innenstadt, und haben gefragt so, hey, wollt ihr nicht ein bisschen coole Deko für eure Wände hier haben? Und wir bringen euch mal einen Katalog, sucht euch ein paar Bilder aus, die ihr gerne ausstellen wollt, und das wäre total toll, wir machen da ein Preisschild dran, wenn ihr das für uns verkaufen könntet.
Das ist mega, also einfach wie genial, und ist ja gleich der Vertrieb noch mit drin, ne? Und
genau.
Zack. Los.
Das heißt, unsere Arbeit war es, wir haben halt die Künstler gesucht, die Bock hatten mitzumachen. Wir haben dann mit einem Kunstprofessor, waren wir dann im Caspar-David-Friedrich-Institut, und wir haben den ganzen Tag lang diese Katalogbilder gemacht, haben dann alle Daten aufgenommen, alles schön gemacht. Ich habe diesen Katalog letztens nochmal in meinen Unterlagen gefunden, es ist wirklich schön. Und bin ich auch immer noch sehr stolz drauf. Und wir haben tatsächlich Bilder verkauft. Also ich glaube, wir haben 3 oder 4 Bilder haben wir am Ende verkauft gehabt und damit auch Geld generiert. Und diese 9 Euro Startkapital, die wir hatten, damit haben wir Flyer gedruckt. Also sind zum Copyshop gegangen. Also dadurch, dass wir ja nur 9 Euro hatten, haben wir so schmale Streifen, also A4-Zettel, so bedruckt. Und dann war das am Ende, dass ich aus einem A4-Zettel habe ich, glaube ich, 5 Flyer halt rausgeschnitten bekommen. Und dann haben wir das ganze Geld nur dafür ausgegeben und Werbung dafür gemacht.
Aber da sieht man, man muss gar nicht das Rad, oder man muss ja gar nichts neu erfinden, ne? Also wenn man sich auch mal so große Firmen wie Airbnb oder zum Beispiel auch Amazon anguckt. Also ich glaube, Airbnb war jetzt nicht die erste Firma, die auf die Idee kam, Wohnungen zu vermieten. Ne? Und man muss dann einfach nur das, was da ist, besser machen.
Ein Studienfreund von mir hatte exakt die gleiche Idee wie Airbnb. Und zwar bevor genau. Es Airbnb gab. Ja. So, der Unterschied zwischen, ich habe da eine Idee mit, ich mache da ein Multimillion-Dollar-Unternehmen draus, ist machen.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war. Ich glaube, von David Heinemeier Hansen. Das ist so der hat, ich glaube, also Ruby on Rails ist so ein Programmier-Framework, was der entwickelt hat. Und da hat so verschiedene Sachen. Und dann gab es mal so eine Tabelle mit drinne, wie viel ist eine Idee wert? Und ich habe auch im Laufe meiner unternehmerischen Karriere viele Vorträge gehalten. Ich habe auch also gerade so im ganzen Studierendenumfeld und so habe versucht, das immer zu unterstützen. Und dann kommen auch immer so Leute mit an, so, ich habe da eine Idee, aber du musst mir unterschreiben, dass du es keinem weitererzählst. Sag ich, naja, aber gut, für eine Idee bringt mir ja nichts. Also in dieser Grafik war die beste Idee, die Multimilliarden-Dollar-Idee. Ja, ist vielleicht 10 Dollar wert. So, und der Faktor, mit dem das nachher spannend wird, ist halt die Ausführung. Also eine gute Ausführung, eine geniale Ausführung, eine armselige Ausführung, keine Ausführung. So, nur für die Idee, kein Problem. 10 Euro gebe ich Cash. Für eine richtig gute Idee gebe ich sogar 50 Euro aus, aber das war es dann am Ende auch, weil solange es keiner macht, ist sie wertlos.
Das finde ich so spannend, weil da war ich auch mal bei einem Event und dann pass bloß auf, mit wem du darüber redest, so nach dem Motto. Und das ist Blödsinn. Ich finde das immer so schade, weil das eigentlich auch ganz gut, finde ich, den Spirit ein bisschen von MV darstellt, auch dieses Konkurrierende und nicht dieses Gemeinschaftliche. Ne, was die Gründerszene an sich ja mittlerweile, finde ich, sehr, sehr gut widerspiegelt, dieses gemeinsame Anpacken, ja. Alle Institute zusammen. Natürlich ist das noch ein steiler Weg, aber ich finde, es wird immer besser. Und da sieht man ja auch, was daraus denn entstehen kann. Ne?
Also ich liebe diese Gründerszene, wie sie gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern gelebt wird. Also ich bin ja auch Mitglied der Gründungswerft, Disclaimer. Und das auch mit voller Stolz, und es tut mir jedes Mal weh, wenn ich Termine der Gründungswerft nicht wahrnehmen kann, weil ich halt so viele politische Termine irgendwie gerade wahrnehmen muss. Und es tut mir noch viel mehr weh, wenn ich gerade keine Startup-Politik machen könnte, die ich eigentlich wirklich unglaublich gerne machen will, weil ich mich mit Energiekrise und Flüchtlingskrise beschäftigen muss, weil das beides meine Hauptkampfthemen sind. Ja. Das tut mir total weh. Aber dieses über Ideen reden, und das ist eine Gemeinsamkeit vielleicht zwischen Startup-Szene und Politik. Wenn ich eine Idee habe, bringt das nichts, wenn ich die für mich behalte, weil ich muss ja eine Idee evaluieren. Also springen Leute darauf an, finde ich das Supporter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand eine Idee klaut, also jetzt mal im Unternehmensbereich, ist so unglaublich gering, weil A, muss jemand genau die gleiche Idee genauso gut finden wie ich. Dann muss er aber auch noch die Mittel und die Ressourcen haben, das umzusetzen. Dann muss er das auch noch umsetzen wollen. Und dann muss er damit am Ende auch noch Erfolg haben. So, und sowas hinzubekommen, also da gehe ich von mit, ich kann jedem meine Idee erzählen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand klaut, ist im Bereich irgendwas zwischen 0% und 1%. Aber was ich brauche, ist ja das Feedback von anderen Leuten. Weil nur weil ich eine Idee für besonders gut halte, ob jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft, heißt das noch lange nicht, dass andere Leute meine Idee oder meine Lösung irgendwie gut finden. Und das muss ich ja irgendwie evaluieren. Und das kann ich nur evaluieren, indem ich drüber rede.
Ja, bin ich voll bei dir. Und wie kam das, also weil du das vorhin erzählt hattest mit der Schülerfirma, Was genau, wie kam das zustande? Also das finde ich total spannend, so dass du schon so jung eigentlich so unternehmerisch aktiv warst. Wurde das auch gefördert von außen oder?
Null. Also das ist wirklich, also ich hatte halt irgendwie immer Spaß dran und auch zu, ich kann wirklich nicht erklären, wo genau das herkam. Aber es war so, ich wollte ganz gerne, also ich habe damals Kontakt zum Unternehmerverband Parchim damals auch aufgenommen und die hatten sich auch bereit erklärt, so Workshops und so außerschulische Angebote irgendwie zu machen. Da bin ich zu meinem Schulleiter hin, ein Bürokrat, wie er im Buche steht, der sagt so, nee, also dem kann ich nichts abgewinnen und das ist irgendwie auch nicht unser Auftrag, das machen wir hier nicht. So, also und alles, was ich wollte, war einfach nur außerhalb der Schulzeiten einen Raum, wo man halt, also mehr wollte ich nicht. Also ich wollte kein Geld, ich wollte keine Noten, keine Freistellung, nichts. Ich wollte wirklich nur einen Raum, wo jemand vom Unternehmerverband von außerhalb sagen kann, hey, so funktioniert das mit dem Gründen. Und ich habe auch immer noch irgendwo in meinen Unterlagen, beim letzten Umzug sind mir die wieder in die Hände gefallen mit Schülerfirma Gründen leicht gemacht und so eine ganzen Späße halt irgendwie mit drin. Und also da wurden mir wirklich Steine in den Weg gelegt. So, und dann habe ich halt einfach mit 2, 3, 4 Schulfreunden haben wir uns dann irgendwie mal zusammengesetzt und gesagt, okay, was können wir da machen? Und dann sind wir bei Alibaba.com so ein bisschen über die Webseite und dachten so, hey, das sind doch irgendwie ganz coole Produkte. Lass mal gucken, ob wir das irgendwie importiert kriegen. Und wir haben dann ein paar Sachen bei eBay verkauft. Also das war so der erste Spaß, bis es dann halt irgendwie nicht mehr ging. Hat sich rausgestellt, Import war gar nicht so einfach. So mit 16 bist du dann ja doch immer noch ein bisschen eingeschränkt in der Geschäftsfähigkeit. Also meine Eltern haben mir immer alle freie Hand gelassen, konnten mir irgendwie ja dann auch irgendwie nicht weit helfen, aber ich konnte immer alles machen, was ich für richtig hielt, solange ich irgendwie niemanden Haus und Hof abluchse.
Ja, es geht ja darum, erstmal zu spielen damit, in Anführungszeichen, und die ersten Erfahrungen damit zu sammeln. Aber ich glaube, das, was du dann später gemacht hast, war dann schon etwas ernsthafter und vor allen Dingen auch erfolgreicher und auch sehr innovativ, wenn ich jetzt mal auf die App-Entwicklung so ein Stück weit anspiele.
Dieses Kunstding haben wir dann auch als GbR weitergemacht nach dem Wettbewerb, aber auch gar nicht so lange, weil dann kam halt Freund zu der Zeit Kommilitone, also aus einem anderen Studienfach, aber wir kannten uns halt, auf mich zu und meinte so, hey, ich habe irgendwie noch eine total geile Idee. Wir wollen ganz gerne Server bauen und verkaufen und ich brauche irgendwie noch irgendeinen verrückten Idioten, der das mit mir macht. Und wir können damit viel, viel mehr Geld verdienen als mit deinem blöden Kunstscheiß. Also ungefähr so hat er mir das dann verkauft. Und ich sage so, naja, also mein Mitgründer, den ich damals hatte, der war da irgendwie auch eher so ein bisschen, ich sag mal, da war vielleicht eher so der Buchhaltermensch. Da kam man halt irgendwie auch nicht so richtig voran. Ich sage, weißt du was, komm, wir probieren das mal. Ich lasse mich mal eine Nacht drüber schlafen. So, und am nächsten Morgen war es wirklich so, da hat dann irgendwie um 8 bei mir geklingelt und ich war eigentlich noch gar nicht aufgestanden. Sag so, fahren wir jetzt irgendwie ein Gewerbe anmelden oder nicht? Und dann sind wir wirklich aufgestanden, haben erstmal noch einen Kaffee getrunken und sind dann in Greifswald zum Ordnungsamt Gewerbe anmelden. Ging super schnell, haben uns ganz nett mit der Beamtin da auch noch irgendwie unterhalten. Und dann war irgendwie so, ja okay, wie machen wir jetzt irgendwie weiter? Ja, sie brauchen ja noch eine Steuernummer und alles. Naja, ach, die Unterlagen, wir schicken die jetzt irgendwie rüber und in 4 bis 6 Wochen oder so haben sie das. Nee, so lange können wir nicht warten, wir gehen gleich zum Finanzamt. Dann so, ja, nehmen Sie hier die Unterlagen, gehen Sie mal zum Finanzamt. Das war grauenvoll beim Finanzamt. Schätzen Sie doch mal Ihre Umsätze für dieses und für die nächsten 3 Jahre. So, Umsätze schätzen? Ich weiß doch gar nicht, ob ich die nächsten 3 Monate überlebe. Ja,
ist heutzutage immer noch so.
So, und dann haben wir halt Server versucht zu verkaufen. Wir haben 3 Stück vielleicht verkauft in 2 Jahren. Also nichts, womit man Geld verdienen konnte. Wir haben unser Geschäftsmodell ein paar Mal hin und her pivotiert, wie man das halt so macht in der Anfangsphase. Und hatten dann war halt App-Entwicklung total spannend. Und ich dachte so, nee, das ist neu, das will ich machen. Und dann hatte ich mich quasi bei uns so drum gekümmert, das einmal hochzuziehen. Habe dann jemanden gesucht, der das für uns programmieren kann. Das war halt ein alter Schulfreund von mir. Da war da so ein Freelancer-Grafiker in Greifswald noch, der irgendwie 2 Monate vorher uns eine Visitenkarte in den Postkasten gesteckt hatte. Und ich sage, komm, ich habe da irgendwie noch eine Idee, was dann halt, wie gute Ideen halt entstehen bei einer Party abends bei einem Bierchen. Und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt und entwickelt und wir waren super erfolgreich, haben irgendwie innerhalb kürzester Zeit 1 Million Downloads gehabt mit unserer ersten App und haben das immer weitergetrieben und wurden dann mit der zweiten App sogar bei Apple irgendwie ganz groß gefeatured und dachten wir so, geil, damit kann man Geld verdienen.
Geil, ja. Made in Greifswald.
Ja, so, und dann haben wir das wirklich 3 Jahre lang durchgezogen und waren richtig erfolgreich damit.
Was waren das so? War ganz kurz bloß mal ein paar Anwendungen, wenn du mal so ein Beispiel
nimmst. Na, das erste, was wir hatten, das war so die Spraycan. Also ursprünglich war das einfach nur eine Grafik mit einer Sprühdose drauf, schütteln und sprühen. Das heißt also, ich habe mein Telefon, da war ein Gyro drinne, habe das halt in der Hand gehalten und rauf und runter geschüttelt, mein Telefon. Das hat die Klackergeräusche von so einer Sprühdose gemacht. Und wenn ich dann auf den Sprühknopf auf dem Display gedrückt habe, kam halt das Sprühgeräusch. Super simpel, super genial, nur mit diesem Ding 800.000 Downloads. So, und dann haben wir das dann weiterentwickelt, haben dann eine richtige Community, haben Bildergalerien, also man konnte irgendwann wirklich selber damit malen, also wirklich total krasse Bilder, was die Leute damit gemacht haben. So, und damit sind wir am Ende nachher wirklich bis auf 9 Millionen Downloads halt hoch, und wir hatten in der Spitze pro Monat 1 Million Nutzer.
Oha,
Wahnsinn.
Und das war der Hammer. Das hat so Spaß gemacht, mit so einem Projekt zu arbeiten. Und dann haben wir halt noch andere Sachen gemacht. MySheep, einer der großen Klassiker, Schäfchen zählen, für 79 Cent damals im App Store. Das ist das, was von Apple gefeatured wurde. Wir haben Free App Finder, Hot App Finder, App Bazaar. Das war so eine App-Familie, wo wir alle App Stores weltweit durchforstet haben. Also wir haben einen Crawler geschrieben, sind da überall durchgegangen, haben da so ein paar Algorithmen drüber gelegt, die wir irgendwie für ganz cool fanden, und haben gesagt so, hey, da ist gerade eine App kostenlos geworden. Oder, hey, die App, die wird gerade richtig heiß. Da haben wir geguckt, okay, in anderen Ländern ist da so eine App, die gerade so in den Rankings halt hochgeht, von Platz 200 hoch auf 50 oder sowas.
Also wie so eine Art Empfehlungs-App und Suchmaschine, dass ihr empfohlen habt, was gerade angesagt ist quasi.
Und da gab's dann, da haben wir Affiliate-Links einfach hintergepackt. Und damit unglaublich viel Geld für unsere Verhältnisse damals verdient. Wir sind dann an den Strand gefahren, nach Lumin. Ich war eine Runde schwimmen, habe eine Runde Frisbee gespielt. Danach sind wir nochmal ins Büro gefahren, haben geguckt, ob alles läuft, und dachten so, cool, wieder 10.000 Euro verdient heute.
So kann es weitergehen.
Geil. Und das mit einer 5-Mann-Bude damals.
Ja.
Und das hat so Spaß gemacht, das hat so gerockt. Ja, und dann haben wir in Berlin nochmal ein Startup gegründet, und dann ist das alles ein bisschen auseinandergegangen, ja. Dann wird man irgendwann übermütig mit Anfang 20. Also wenn du halt zu deiner BWL-Abschlussprüfung mit dem Lexus vorfährst, ist das vielleicht nicht mehr ganz so angemessen.
Aber ein bisschen das Klischee bedient hier, ne?
Ja, du, wenn du jung bist und so schnell Erfolg hast, dann kann man sich auch mal verzocken.
Ja, aber auch das gehört dann zum Großwerden dazu.
Auch spannend, ne? Und was konntest du da für dich mitnehmen? Vielleicht auch aus diesem Verzocken heraus? Also was konntest du da für dich mitnehmen? Was dir vielleicht auch heute viel bringt?
Ich bin heute leider viel risikoaverser geworden. Also ich habe mal einen Vortrag gehalten, Gründen während des Studiums, der beste Zeitpunkt zum Scheitern. Das ist bis heute immer noch mein Lieblingsvortrag, weil was kann schon schief gehen? Ne? Also what could possibly go wrong? Das war so eine Philosophie, nach der wir gelebt haben. Und alles Geld, was wir eingenommen haben, haben wir wieder reingeschickt in die Firma zum Wachsen, 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 Wachsen. Also wir haben uns nichts rausgenommen. Hier und da ein bisschen zum Nettleben, aber wir haben keine Kohle rausgenommen. Und das war total genial, weil selbst wenn es schief geht, irgendwie sind wir alle noch im Studium. Und im Zweifel haben wir halt jetzt ein Startup gemacht. Wir gehen vielleicht schuldenfrei raus oder haben ein paar nette Learnings und können danach immer noch irgendwas machen. Und haben dann irgendwann unser Studium abgeschlossen. Ja. Das war etwas, was ich heute nicht mehr so machen kann, weil ne, jetzt hast du Familie, jetzt hast du Angestellte, die sind irgendwie darauf angewiesen, dass du vernünftige Entscheidungen triffst. Und dann bist du halt nicht mehr so risikobereit. Aber diese Risikobereitschaft, das hat sich damals halt echt gelohnt, das war cool. Und vor allen Dingen war das eine Zeit, was ich heute auch immer merke, wenn man nebenbei andere Sachen macht, dann bist du nicht mehr fokussiert. Und du musst bei so einem Startup-Ding, du musst 100% bei der Sache sein. Du musst fokussiert sein, weil jeden Tag neue Sachen passieren können und du musst darauf reagieren können. Und später habe ich dann gelernt, wenn man dann doch irgendwie wächst und doch ein echtes Unternehmen wird, dann muss man sich vielleicht doch ein bisschen an Vorschriften, Regularien und alles halten. Aber das Wichtigste ist, sofort einen Steuerberater anstellen. Also bloß nicht selber Finanzkram machen wollen, weil das macht auch keinen Spaß und lenkt einen auch nur von der Unternehmensführung ab.
Ja, ich habe einen sehr gläubigen Freund, der immer sagt, ich habe nur Angst vor Gott und dem Finanzamt.
Zu Recht. Ja. Also Gott vielleicht jetzt nicht, aber das Finanzamt würde ich da schon an erster Stelle stehen, weil die sind ziemlich gnadenlos.
Ja, fand ich sehr witzig. Ich finde das mit dem Studiumthema ganz spannend, weil ich persönlich bin ja auch bei der Gründungswerft, weil ich das genauso mitbekomme, dass viele coole Leute, die ich kenne, früher oder später hier gehen. Entweder nach der Ausbildung oder schon nach dem Abitur, spätestens nach dem Studium, weil sie auch sagen, ich würde ja gerne hier bleiben, aber irgendwie finde ich hier nichts. Und ich finde die Idee ganz reizend, aus MV ein Land zu machen, weil ich finde, das ist einfach das beste Bundesland, um so eine Gründerszene aufzubauen und um langfristig wirklich ein Ökosystem zu schaffen, woraus Unternehmen entstehen, die dann quasi neue Arbeitsplätze schaffen. Und wir waren ja letztens beim ersten ostdeutschen Startup-Forum, habe ich dir vorhin schon erzählt. Und ehrlich gesagt ging es mir viel zu sehr um den Fokus, wir brauchen mehr Geld, Geld, Geld. Und ich finde, wir sollten erst so ein bisschen an der Haltung arbeiten, vielleicht auch so bildungstechnisch vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Selbstständigkeit irgendwie agieren. Weil wenn man sich mal den Weg einer Ausbildung, eines Studiums anguckt, dann ist ja klar, vorgetaktet, so lange geht eine Ausbildung, das sind die Inhalte, das sind deine Ansprechpartner. Und auch generell, wenn ich dann meinen Bachelor, Master, meinen Fachwirt, meinen Facharbeiter mache, du hast ja immer feste Lerninhalte, feste Ansprechpartner und festen Ablauf. Wenn ich gründe, habe ich sowas alles nicht. Also dann ist ja so ein Riesenfragezeichen. Ich habe keine Ansprechpartner, keine Lehrpläne und wahrscheinlich funktioniert das so auch nicht, aber du hast ja keinen Rahmen, in dem du dich bewegst. Und da würde mich mal persönlich interessieren, was denkst du, was können wir als Gründungswerk oder generell als Land da vielleicht noch besser machen, worauf den Fokus setzen oder was würdest du dir wünschen, was passiert? Weil grundsätzlich haben wir ja die Talente in diesem Bundesland. Wir haben viele kluge Menschen, ist ja nicht so, dass wir keine Leute haben und man denkt, ja okay, das Potenzial fehlt, das ist ja absolut gegeben. Was können wir für Anreize schaffen?
Also ich habe es leider auch schon so oft erlebt, dass wirklich die genialsten Köpfe, die irgendwie von hier kommen oder schon hier waren, dann am Ende doch wieder gehen, weil sie sich woanders dann engagieren. Und ich glaube, dass das ganze Thema Gründung, ja, so eine neue Gründerzeit für Mecklenburg-Vorpommern eigentlich das Ding wäre, wie wir hier wirtschaftlich auch in nicht allzu ferner Zukunft nach vorne kommen. Ich finde, Finanzierung ist gar kein so schlechtes Thema. Einfach, wenn man sich nämlich überlegt, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein? Und Eigenkapital ist natürlich immer ein großes Thema. Wobei die Bedingungen sind gerade wieder ein bisschen schlechter als vielleicht noch vor 3 Jahren. Aber das ist mittlerweile ganz gut auf dem Weg. Aber dieses Mentalitätsproblem, was du ansprichst, ich glaube, das ist wirklich das größte Problem. Ne? Du kommst in die Schule, du hast einen Stundenplan. Du wirst nur dafür trainiert, das zu machen, was man dir sagt. Und habe ich ja gerade gesagt, als Unternehmer, mein Leitmotiv ist an der Stelle ja die Freiheit. Also ich mache das ja nicht nur, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, als wenn ich irgendwo angestellt bin, sondern um auch eine gewisse Freiheit leben zu können und eigene Entscheidungen treffen zu können. Und das musst du halt irgendwie zeigen. Und wir haben, das merke ich in der politischen Debatte leider auch immer wieder, das Bild des Unternehmers wird leider dann aber auch sehr von anderen politischen Gruppierungen als sehr negativ dargestellt. Ob ich jetzt im Tatort mir das angucke und sehe, der Böse ist irgendwie immer der Unternehmer.
Das ist häufig in Filmen so. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich merke das ganz häufig.
Eine sehr deutsche Sicht, ne?
Ja, aber das erklärt eigentlich auch vieles, weil also gerade so im Osten der Republik sind ja noch viele gelernte DDR-Bürger, die den Kapitalismus irgendwie doof finden, weil die das mal so gelernt haben.
Mein Opa hat für die Planwirtschaft gearbeitet, der ist durch und durch auf dem Wege.
Genau, du hast einfach du hast ganze Generationen hier im Bundesland, im Osten der Republik, für die Selbstständigkeit immer irgendwas Schäbiges war. Ja, oder da hat sich privat gemacht. Ja.
Das ist wirklich so eine Ossi, so eine komische Ansicht. Naja, das ist historisch, wenn wir jetzt beim Osten, im Westen gibt es ja dann wieder andere, warum das so ist, andere Gründe, aber im Osten ist es tatsächlich so, dass es ja regelrecht verpönt war, sich zu DDR-Zeiten selbstständig zu machen, weil du dann sozusagen so ein Stück weit aus dem Raster rausgefallen bist. Okay, wenn du der Bäcker um die Ecke warst, das ging, wenn du jetzt nicht gerade in irgendeiner Bäckerinnung oder Gemeinschaft warst.
Handwerk
oder
sowas geht dann immer noch ein bisschen. Ne?
Handwerk ging irgendwie, aber sobald du da so ein bisschen raus, dann warst du sofort, warst du nicht im System
drin. Nee, ich habe mit meinem Opa, also auch die Leute, die selbstständig waren, die haben ja immer zu irgendeiner Organisation, Gemeinde gehört und die Gewinne gingen ja auch immer dann, wurden ja direkt abgeführt. Ne?
Also, genau. Du hast ja nichts davon, ne? Also das ist ja, war ja von den Möchtegern-Kommunisten halt hier, also wie gesagt, im Handwerksbereich war das halt irgendwie einigermaßen zulässig und alles andere volkseigene Betriebe halt. Und das ist ja Quatsch. So, und dann hast du halt nach der Wende einen ganzen Haufen Glücksritter. Also ich spreche das jetzt irgendwie aus einer Perspektive, ja, ich bin 85 geboren, so ein bisschen aus der Retrospektive. Aber du hast nach der Wende einfach einen Haufen Glücksritter gehabt. Also entweder waren das, also einfach weil ich das jetzt so erlebt habe, also einen Haufen Leute, die aus dem Westen rüberkamen, die da vielleicht irgendwie 5., 6., 10. Liga oder so gespielt haben und die sagen, komm, wir machen jetzt unser Glück im Osten. Oder du hast halt hier ein paar lokale Glücksritter gehabt, die dann vielleicht im Zweifel vorher noch NVA-Offiziere waren und gesagt haben, hier gibt's gerade günstig was zu holen, wir versuchen das mal zu übernehmen. Und das ist aber auch eine Unternehmergeneration, die jetzt erst in Rente geht. Und die hatten alle kein großes Interesse, entweder Konkurrenz aufzuwachsen, keine Nachwuchsförderung, nichts. Also wenn ich mich mit dieser Unternehmergeneration unterhalte, denke ich mir so, ja, kein Wunder, dass das hier irgendwie alles nicht funktioniert. Und wenn du jetzt die Gründungswerft ansprichst, ist das ein ganz anderes Miteinander. Ja, also man versucht sich gegenseitig zu helfen, auszutauschen, irgendwie vorwärts zu kommen. Und ich glaube, dass nur diese neue Gründerzeit, diese neue Gründungskultur uns da irgendwie nach vorne bringt. Da fehlt es an Role Models, da fehlt es an gesellschaftlicher Anerkennung, familiäre Unterstützung. Ja, also machen wir uns nichts vor. Also wer kommt denn hier aus einer Unternehmerfamilie, wo gelebt wird, dass Selbstständigkeit sich lohnen kann?
Ich habe auch eher negativ konnotiertes Beispiel aus meiner Familie, weil mein Vater tatsächlich selbstständig war und ich war ja dann zum Glück irgendwann raus. Also ich bin aber mit der Selbstständigkeit von ihm ja groß geworden, habe selbst auch im elterlichen Betrieb geholfen, aber das Ende vom Lied war dann nun mal die Insolvenz gewesen und das war eben für ihn vor allen Dingen schlimm. Wie gesagt, ich war dann erwachsen, habe auf eigenen Beinen gestanden, mein Bruder auch, aber für ihn und für meine Mutter war es halt belastend irgendwo, obwohl die nun mittlerweile jetzt auch im Rentenalter sind, aber das kommen ja dann nur noch andere Folgen, das zieht jetzt sehr weite Kreise, aber für mich eigentlich, weil ich ja jetzt nun auch zumindest ein Stück weit hier mit Wellenrauschen, mit der Agentur auch ein Stück weit gegründet habe, eher negativ konnotiert.
Ja. Auch da, wenn man sich Skandinavien anguckt, dann wird applaudiert, wenn man nach dem Scheitern das nochmal probiert. Und hier ist es genau. So, habe ich dir doch gleich gesagt. Ne? Also,
habe ich dir doch gesagt.
Genau.
Wärst du mal in deiner Festanstellung geblieben, da weißt du wenigstens, das höre ich heute noch.
Und ich finde es total spannend. Ich kenne ein Unternehmen aus Hamburg, der hat gesagt, weil ich so ein sicherheitsorientierter Mensch bin, bin ich Unternehmer geworden, weil er alle Prozesse selber in die eigene Hand nehmen kann.
Ja.
Und dann halt selber entscheiden kann, welche Produktpartner, welches Produkt, welche Geschäftspartner, welche Angestellten, wie in welcher Situation. Und das fand ich total spannend, weil häufig wird ja immer mit Unternehmertum keine Sicherheit verbunden. Und er, weil er so sicherheitsorientiert ist, hat dann gesagt, ich mach das jetzt.
Aber es ist auch eine sehr eigene Perspektive. Weil das Risiko, also das, man merkt das ja schon bei Bankgesprächen. Also als ich meine ersten Bankgespräche irgendwie hatte und sagte, ich hätte ganz gerne irgendwie einen Kredit, ich möchte mir eine Wohnung finanzieren oder ein Auto. Und dann so, naja, aber Sie sind ja selbstständig. Naja, da kommt jetzt erstmal noch ein Risikoaufschlag obendrauf. Ich sage, wie, da kommt ein Risikoaufschlag obendrauf? Und meine Mitarbeiter, die bei mir angestellt sind, die kriegen jetzt keinen Zinsaufschlag, weil, aber das ist doch die gleiche Firma. Ja, das macht ja nichts. So, und das ist total schräg. Das ist alleine auf der Stelle so. Und das Thema Insolvenz, was du jetzt angesprochen hast, das ist natürlich irgendwie, oder dieses, beim Scheitern wird applaudiert. Das funktioniert halt hier gar nicht. Also wenn du hattest Lacœur, hattest du in einem deiner Wellenrauschen-Folgen ja irgendwie auch mit gehabt. Und die hatten ja vorher Fahrradjäger gemacht.
Stimmt, ja.
Und ich habe Fahrradjäger auch total verfolgt oder Stadtgestöber hier in Rostock war ja auch mal irgendwie so ein, ich sag mal, mehr oder weniger vielversprechendes Startup, was am Ende nichts geworden ist. Und Scheitern gehört halt einfach dazu. Und man darf eine Insolvenz als nichts Schlimmes ansehen. Und Scheitern muss irgendwie gefeiert werden. Weil nur dann traue ich mich vielleicht auch und sage, ach, weißt du was, wenn es schief geht, dann suche ich mir halt meine Festanstellung bei Onkel Dieter in der Werkstatt.
Ja.
Oder
aber die Erfahrung, die du dabei gemacht hast beim Scheitern, können die ja bei dem Neuen vielleicht die Fehler nicht mehr zu machen oder was anderes zu machen, aber das kann dir ja gerade helfen. Aber
genau,
das ist ja
oftmals, Gold wert.
Ja, oftmals dann so, dass man sagt, nee, jetzt ist sozusagen Feierabend, ich habe meine Lehren gezogen und werde das nie wieder probieren, was schade wäre wahrscheinlich.
Und eigentlich ist das deutsche Insolvenzrecht ist eigentlich ein ziemlich cooles, weil dir das immer wieder die Möglichkeit gibt, auch aus gescheiterten Nummern vernünftig rauszukommen, ohne dass irgendwie dein Leben danach zerstört ist und wieder von vorne anzufangen. Das kann das deutsche Insolvenzrecht. Das ist eigentlich ziemlich genial. Und für so eine erfolgreiche, gute Gründungsszene braucht es gute Exits und braucht es gute Firmen, die grandios scheitern. Nummer eins zum Beispiel, Nokia. Nokia, einer der riesengroßen Arbeitgeber, die dann halt das Smartphone verpasst haben und dann irgendwie nicht mehr so da waren. Und Rovio, Angry Birds, kennt wahrscheinlich irgendwie noch jeder. Die haben sich ja die ganzen Leute von da geholt und sind ja nur dadurch irgendwie so groß geworden, konnten sich das gute Know-how halt holen. Nehmen wir mal Advocado zum Beispiel. Advocado, dass die jetzt irgendwie pleite gegangen sind, hat viele Gründe, kann man in einem anderen Podcast irgendwie
Folge machen.
Mhm. Aber der Punkt ist doch, da sind halt gute Leute mit dabei, die in einem Startup richtig cool gearbeitet haben und auch die Gründer, die sagen, okay, dann mache ich da jetzt einen Cut runter und ich probiere was Neues. Und das sind ja tolle Leute, die diesem Ökosystem Startup wieder zugeführt werden und mit ihren Fehlern von vorher die gleichen nicht nochmal machen und wieder was lernen. Und
Max Block zum Beispiel, genau. Ne, der jetzt bei der ESB da mit tätig ist, durfte ihn ja in Berlin kennenlernen. Also
es ist super, ne? Max macht einen tollen Job und diese Leute, die einfach mal diese Erfahrung gemacht haben und vielleicht dann am Ende auf einer anderen Seite vielleicht weiter mitspielen, aber diesem Ökosystem erhalten bleiben.
Ja, mir fehlt so ein bisschen auch so das Mentoring, weil, also ich finde, wir haben wenig Leute oder noch wenig Leute, die quasi vorangegangen sind und die dann quasi das mit weitergeben an die junge Generation. Ja. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Deswegen, also warum ich auch dieses, also ich finde, wegen des Ostdeutschen Startup Forums, ich finde gut, dass über Geld gesprochen wurde. Ja. Und ich finde es auch gut, dass gesagt wurde, wir brauchen irgendwie auch hier in den neuen Bundesländern mehr Förderung an Geld.
Ja.
Andererseits denke ich mir so, habe ich ja vorhin auch gesagt, in einem Forum haben wir eine Aktionärsquote von 12%, also wenig Leute vertrauen in Sachwerte. Wenn diese Grundhaltung schon da ist, ist es halt auch schwierig, dann nochmal mit Geld zu kommen, weil da muss ja auch erstmal dahingehend der Blick geändert werden. Mhm. Und da frage ich mich halt, wo können wir anfangen? Ne, ich hatte ja jetzt auch schon ich durfte ja schon mit ein, zwei Leuten reden und vielleicht kann man ja politisch da irgendwie Thema gründen. Wir durften ja auch schon Schulfach machen zum Thema Gründen und da war halt auch die erste Frage, wie mache ich das eigentlich? Ja. Und da möchte ich einfach mehr vorangehen und irgendwie da, wie mit der Kommunalpolitik, halt eher so auch schon bei jüngeren Leuten anfangen. Soll ja auch nicht jeder gründen, ne? Also nicht für jeden ist es das Beste. Aber ich glaube, dass wir dadurch viele Chancen haben, weil auch viele Arbeitsplätze dadurch entstehen können.
Es reicht ja, wenn einer von 10 überhaupt nur in Erwägung zieht, gründen zu wollen. Na, also ich meine, weil wenn alle gründen, haben wir ja nur Selbstständige und dann sind es aber alle Solo-Selbstständige, weil man ja keine Mitarbeiter mehr hat, weil alle selbstständig sind. Ja. Na, also das macht ja auch keinen Sinn. Und
aber es ist noch Luft nach oben. Ne?
Wir haben deutlich Luft nach oben. Na, also das ist etwas, wo ich sage, es gab mal vom Land auch so ein Förderprogramm, so ein Mentoring-Förderprogramm. Da habe ich selber auch von profitiert. Ich habe auch einen Mentor gehabt und das hat mir mega geholfen. Ja, also der hatte keine Ahnung von dem, was wir gemacht haben, aber der hat mich unternehmerisch, menschlich einfach nur mit den Fragen, die er gestellt hat, viel, viel weitergebracht. Und dann wurde dieses Förderprogramm von der Landesregierung eingestellt. Und ich dachte so, warum? Das war doch mega erfolgreich. Genauso dieses Digitrans-Förderprogramm, um halt Digitalisierung irgendwie im Land voranzubringen, wurde jetzt auch eingestellt. So, und dann denke ich mir so, warum macht diese Landesregierung alle Sachen, die im Bereich Digitalisierung, Gründungs-, Förderung etc. irgendwie nicht funktionieren, warum stellen die das ein? Und ich denke mal, sie wissen es einfach nur nicht besser. Deswegen bin ich ja auch im Landtag, um das irgendwie ein bisschen voranzudringen. Dass das Gründungssemester jetzt übrigens auch funktioniert, beziehungsweise dass das Gründungsstipendium jetzt auch während des Studiums funktioniert, das geht auf meine Kappe.
Ja.
Also das reklamiere ich auch wirklich für mich. Aber das, wenn man den Wirtschaftsminister fragt, würde er das, glaube ich, sogar bestätigen. Also zumindest hat er es mir gegenüber so geäußert, dass das aufgrund meiner Anregung in das Programm aufgenommen wurde. Sondern da macht ja Politik und Gründung, kriegst du da dann halt irgendwie wieder zusammen. Aber ja, du hast also diese ganzen Veranstaltungen, so wie der Startup-Monitor, Startup-Forum oder auch das, was wir hier so an Veranstaltungen im Land machen, da kommen natürlich schon die Leute hin, die sich mit dem Thema Gründung beschäftigen. Da machst du natürlich ein anderes Angebot.
Ja.
Aber überhaupt das in die Gesellschaft reinzutragen, ich finde, die Ostsee-Zeitung macht da gar keinen so schlechten Job, um das mal ein bisschen zu publizieren. Ist aber halt auch ein sehr begrenztes Medium und du kriegst keine Einstellung in der Bevölkerung so schnell geändert.
Nee, und ich glaube, also das ist uns auch, oder mir aufgefallen, wir müssen uns mehr auf Gründungsinteressierte wenden oder Leute erstmal gründungsinteressiert machen, weil die Leute, die eh schon gegründet haben, das ist ja logisch. Also dann,
ja, die sind schon interessiert.
Genau.
Wie du sagst, schon früher anfangen und ich hatte ja neulich heute den Tobias Böse hier im Wellenrauschen-Podcast zuletzt, wo es um das Thema Handwerk ja nur ging. Ja, das hat jetzt nur indirekt mit Gründen zu tun, aber da auch das Interesse für das Handwerk. Und man muss frühzeitig in die Schulen und dann natürlich mit anderen Kanälen und anderer Ansprechhaltung an die jungen Leute ran, Also wie gesagt, wir hatten das ganze Thema Begeisterung fürs Handwerk. Warum nicht, dass die Begeisterung generell für sich selbstständig machen, fürs Gründen wecken schon ab 8. Klasse und sowas mit in den in die entsprechenden Kurse und ja Fächer integrieren. Gibt ja schon Ansätze.
Naja, ja. Schülerfirma, ne? Also genau. Das ist so dieses ganz klassische Ding. Genau. Es gibt mittlerweile immer mehr Schulen, wo es so Schülerfirmen gibt. Ich kenne mittlerweile sogar Schulen, die haben 3 Schülerfirmen. Ja. Das ist total genial, ne? Also nur das war früher nicht so möglich und das hängt halt immer sehr noch von der Schule ab. Aber nehmen wir uns mal, oder stellen wir uns einfach mal vor, wir haben da vielleicht irgendwie so einen Jahrgang mit 70 Schülern. So, und wenn alleine da irgendwie so eine Schülerfirma mit dabei ist, wo 7 von denen mit drin sind, sind das ja 10%, die ich pro Jahrgang irgendwie so ein bisschen an das Thema ranführen kann. Ich glaube, dass das mega hilft. Also natürlich gehen nicht alle hinterher in die Selbstständigkeit. Manche machen vorher ein Studium, Ausbildung, arbeiten erstmal 5 bis 10 oder 20 Jahre irgendwo und sagen so, jetzt mache ich es aber nochmal wirklich. Also man kann ja auch mit 50 noch gründen. Aber so kriegt man die ersten echten Berührungspunkte. So, und wenn man das Ganze vielleicht sogar nochmal ein bisschen mit Ausbildung begleitet und sagt, okay, was ist bei so einer Firma wichtig? Und das sind also die ganz klassischen Sachen, ne? Wo kriege ich mein Zeugs her? Wie vermarkte ich das? Was biete ich für Produkte an? Ne? Das ist ja, also die Basics sind ja überall gleich. So in der Ausgestaltung wird es im Detail dann schwierig, ne? Aber das ist dann nachher
Businessplan, alles, ne? Ganz normal. Ohne jetzt die Party crashen zu wollen, würde ich nach einer Stunde 12 jetzt noch eine Frage stellen. Hannes, du kannst ruhig noch.
Eine letzte Frage, die mich noch sehr interessiert. Wir sind ja so zwischendurch die Fragen durchgegangen, aber das würde mich wirklich nochmal interessieren, wie du die Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten hier in Mecklenburg-Vorpommern empfindest, ob du die als ausreichend empfindest oder würdest du gerne irgendwas ändern? Weil die Frage wurde mir schon mal von einer anderen Landespolitikerin mitgegeben, dass wir das als Gründungswettbewerb auch so ein bisschen beantworten sollen. Mhm. Weil dann kann man ja auch detaillierter auf die Politiker zugehen und sagen, hey, das würden wir gerne ändern. Deswegen auch gerne an dich die Frage, wie siehst du das?
Mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen besser. Das Thema Förderkulisse hier im Land für Startups ist, finde ich, unzureichend. Es gibt halt mittlerweile durch die mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die auch mehr oder weniger staatlich halt ist, also eigentlich eher weniger, aber manchmal auch eher mehr. Es ist alles ein bisschen kompliziert in der Politik, wie immer. Aber halt auch die Ostseesparkasse oder die Sparkasse Vorpommern, die mittlerweile ja Fonds aufgelegt haben. Das Business Angel Netzwerk hier in Rostock, was ja auch schon so ein bisschen was macht, bietet zumindest so ein paar Grundlagen. Also ich glaube, man kommt mittlerweile relativ gut rein. Was aber dann natürlich immer eher so Beteiligung ist, aber so richtig Förderkulissen und Unterstützung finde ich eher mau. Also da kann man wirklich noch viel mehr machen. Insbesondere, wie gesagt, beim Gründungssemester bin ich noch nicht ganz zu Ende mit meinem Kampf. Das hätte ich auch ganz gerne nochmal irgendwie ein bisschen anders. Aber bei der Finanzierung sind auch viele bundespolitische Themen nochmal ja noch irgendwie interessant. Aber man könnte von Landesseite auch viel sinnvoller nochmal machen, wenn man als Wirtschaftsminister einfach mal so Investorenrunden einlädt und so eine Pitch-Events halt irgendwie macht. Das macht natürlich alles viel aus. Öffentliche Gelder sind halt immer schwierig, weil die dann immer so eine Programme haben mit, ihr müsst euren Innovationsgrad nachweisen und ach wie, euch gibt's erst seit 3 Monaten? Pff, ja, nee, also das ist uns zu unsicher, ja. Also garantiert uns ja keiner, dass ihr in den nächsten 3 Monaten noch da seid und dann bist du raus aus der Nummer. Oder ich glaube aber, mein größter Ansatzpunkt, den ich habe, viele Startups bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die unter anderem auch für öffentliche Auftraggeber von Interesse sind. Und als Unternehmer sage ich doch immer, ich will keine Almosen. Ich arbeite ja auch für mein Geld. Und deswegen bin ich der Meinung, müssten öffentliche Auftraggeber auch viel mehr ein bisschen darauf gucken, kann ich halt Startups, junge Unternehmen auch mit meinen Aufträgen so stützen. Also die arbeiten dafür und ich bekomme aber halt auch eine Gegenleistung. Und das große Problem ist bei den Ausschreibungen häufig, so Leistungsfähigkeit. Ne? Wie, Sie sind noch kein Jahr am Markt, ja, dann haben Sie ja noch gar keine Bilanz der letzten Jahre und ach, Ihr Umsatzvolumen, das ist ja irgendwie nur die Hälfte von dem, was jetzt das Auftragsvolumen ist und können Sie das überhaupt? Und also da kommt man ja an so Probleme mit rein. Und meine Vorstellung ist eher so eine Art Bürgschaft. Also es gibt ja Exportbürgschaften analog dazu. Also wenn ich als deutsches Unternehmen irgendwo ins Ausland was exportieren möchte, gibt es so eine Art Hermes-Bürgschaften, die meine Exporte absichern. Und warum macht man da nicht so eine Art Bürgschaftsfonds für Startup-Unternehmen? Und wenn ich sage, ich bewerbe mich auf einen Auftrag von öffentlichen Unternehmen und ich erfülle aber bestimmte Leistungskriterien nicht, dann hinterlege ich halt eine Bürgschaft, sodass dann die öffentliche Stelle wenigstens sicher weiß, okay, wenn die Firma pleite geht oder sonstiges, das Geld ist nicht futsch, ich kann das irgendwie absichern. Das ist noch, ich glaube, eine relativ innovative Idee. Ich habe auch noch keinen gehört, der diese Idee bis jetzt auch hatte. Ich versuche das immer hier und da mal zu pitchen, um zu gucken, wie weit ich damit komme. Ja, also man muss Ideen teilen, um den Bogen zum Anfang vielleicht wieder zurückzuschlagen. Aber das ist so eine Idee, die ich da hätte, die ich ganz gerne forcieren wollen würde. Ja.
Sehr cool. Ja, zum Beispiel Deeper Technology war ja auch bei uns schon im Podcast. Die arbeiten ja auch mit Katasterämtern zusammen.
Genau. Ne? Oder hier Enica, auch hier aus Rostock. Nur natürlich, das sind alles irgendwie kleine Unternehmen, die fangen gerade erst an, aber Was hätte ich nicht alles machen können mit meinem Unternehmen, wenn ich nicht einmal einen großen Auftrag von der öffentlichen Stelle bekommen hätte?
Würde schon helfen. Und das ist ja wieder ein Wechselspiel. Die Leute bleiben hier, die holen hier die Fachkräfte an. Das sind hochinnovative Unternehmen, gerade Eneka und Deeper Technology. Das haben wir ja nun bei unseren Podcast-Folgen erlebt. Mit den ganzen
Professoren und Doktoren.
Was für eine KI dahinter steckt, wie hochkomplex das ist, was die dort tun. Und das ist hier made, in dem Fall in Rostock. Made in MV und dann hätte doch auch die Kommune einen doppelten, dreifachen Effekt, diese Firmen nicht nur hier anzusiedeln und hier zu behalten, sondern auch die Fachkräfte her. Also das hat auch nichts mit Almosen zu tun, sondern die Kommune oder die Stadt XY profitiert ja davon.
Genau, Leistung und Gegenleistung.
Ich will auch gar nicht wissen, wie sehr denn Politiker sich dann auch, wenn das wirklich eine Erfolgsstory wird, damit auch immer dann hinstellen und brüsten können. Ne? Also ist ja dann auch nochmal gut, also im positiven Sinne.
Also wenn die FDP beim nächsten Mal wieder in den Landtag kommt und wir vielleicht sogar die Regierung mitstellen, dann ist das natürlich alles viel einfacher. Okay.
So, wir kommen dann zum Ende. Nein, alles, alles cool. Ich glaube, wir haben heute unheimlich viel mitgenommen. Ich würde noch eine letzte Schlussfrage stellen, ob du denn da auch, sagen wir mal, das Ganze so ein Stück weit branchenabhängig siehst oder sagst, wir sollten bei Startup-Gründungen in MV speziell weiter offen bleiben. Natürlich, die Ideen gehen in alle Richtungen. Oder siehst du ganz besondere Chancen für Mecklenburg-Vorpommern in Sachen KI? Deswegen, das hatte ich gerade aufgenommen von Deeper Technology, in Sachen Green Technology, grüne Energien, aber auch das, was du gesagt hast, Wasserstoff, da passiert gerade aktuell sehr viel. Haben wir da besondere Branchen, in denen wir jetzt anfangen können, Vorreiter in Deutschland zu sein und voranzugehen?
Ja, da hast du genau die richtigen Sachen schon angesprochen. Also ich glaube, aus einer politischen Perspektive bin ich immer der Meinung, wir müssen das Ganze technologieoffen gestalten, also dementsprechend auch branchenoffen gestalten. Also alles, was wir irgendwie an Instrumenten haben, sollte offen für alles sein. Was jetzt aber dann natürlich in der konkreten Ausgestaltung macht, das schon Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade im Green-Tech-Bereich, also ich fasse ihn jetzt einfach mal größer und würde auch die ganze Wasserstoffthematik einfach mal unter Green Technology mit reinfassen. Selbst Deeper ist ja teilweise mit Solaranlagen Kram. Es gehört ja auch mit in diesen Clusterbereich halt mit rein. Man kann sich halt mit einem guten Cluster, mit einem guten Standing in einem Fachbereich ein echtes Standing erarbeiten. Aber auch Bioökonomie. Also Bioökonomie, da haben wir riesengroße Chancen. So als Landwirtschaftsregion mit dem, was wir da alles haben, könnten wir noch richtig was reißen. Und alles im Technologiebereich, also Software, Programmierung etc., ne? Standort unabhängig, kopfbasiert, das bringt's natürlich. Und gut, das wäre vielleicht nochmal für ein anderes Podcast das Thema, aber ich finde, man muss bei Gründung auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen, ich mache mich selbstständig und ich mache ein echtes Startup, was nach oben skalieren will. Und politisch habe ich eher eine Neigung zu sagen, jeder, der sich selbstständig machen will, der soll unterstützt werden. Aber wenn wir hier fürs ganze Land was rausholen wollen, dann brauche ich auch die Startups, die skalieren und am Ende auch Wertschöpfung in Maßstäben hier schaffen. Und das ist, guck dir Karls Erbehof an, ja, der hat auch klein angefangen. Guck dir Apex an, die haben auch klein angefangen, 20 Jahre durchgehalten und jetzt kommt irgendwie erst der Durchbruch und so. Das passiert ja jetzt alles, aber dieses Scale-up, dieses Hochskalieren, das ist das, wo am Ende irgendwann mal sowas wie Volkswagen oder BMW in Mecklenburg-Vorpommern analog.
Aber braucht es trotzdem den Global Player noch dazu als Ansiedlung, der von außen kommt? Oder sagst du, nee, das ist gar nicht notwendig, vielleicht auch als Zugpferd oder ja sozusagen, um dann als Cluster zu dienen oder also als Magnet, als Anziehungspunkt für andere. Er ist ja nun mal nicht da. Ja, das Thema hatten wir nun lang und breit. Eine Intel hätten wir hier gern herbekommen, haben wir nicht bekommen. Wir hätten Tesla gern herbekommen, haben wir nicht bekommen. Wäre aber schön.
Ja, also ich glaube schon, das würde helfen. Das wäre natürlich ein Glücksgriff. Ja, das ist so wie im Unternehmen. Da hoffe ich natürlich auch immer auf diesen einen großen Auftrag, der mich über die nächsten 10 Jahre bringt und mir so viel Geld beschert, dass ich wieder mit eigenen Ideen weitermachen kann. Aber es ist nichts, worauf man halt irgendwie wetten kann. Und gut, jetzt lasse ich vielleicht nochmal den Oppositionspolitiker raushängen. Also mit einer rot-roten Landesregierung. Ich glaube nicht, dass da ein großes Unternehmen zu uns kommen wird. Aber das ist...
Den lassen wir jetzt auch nochmal zum Schluss hier so stehen.
Ja, das wird nicht rausgeschnitten.
Nein, das lassen wir drin. Das ist
ja, Disclaimer, ne? Also ja. Das ist immer mit dem Vorbehalt, dass ich da sehr parteiisch bin.
Ja, genau. Okay, dann haben wir jetzt eine Stunde, fast anderthalb Stunde. Vielleicht machen wir ja 2 Teile draus. Das meine ich jetzt auch ernst, dass wir das einfach ein bisschen splitten. Aber das werden wir sehen. Ich bedanke mich erstmal bei Hannes für die coole Co-Moderation heute wieder. Meine nicht nur inhaltlich, sondern auch Stimmunterstützung. Und natürlich bei unserem Gast David Wulff, FDP-Politiker und Unternehmer, für sein Kommen und für die coolen Insights. Und wünsche noch alles Gute. Danke, dass du da warst, David.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das macht immer wieder Spaß und ich freue mich auf eine Fortsetzung, falls es von den Hörern gewünscht ist.
Egal, ob sie es wollen oder nicht.
Wir machen das einfach. Vielen Dank.
Danke.
Der Podcast mit David Wulff ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Und natürlich könnt ihr die Folge auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort gern auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.